Im unendlichen Kosmos, wo die Menschheit sich verzweifelt fragt, ob es irgendwo da draußen intelligentes Leben gibt, wird der Ruf des galaktischen Spieltisches lauter. Vergesst die drohende Singularität und die Furcht vor außerirdischen Invasoren, denn heute fragen wir uns, warum braucht man 45 Minuten, um die Alien-Miniaturen aus dem Gussrahmen zu pulen und warum müssen wir in jedem kooperativen Sci-Fi-Spiel am Ende doch nur über die Würfel fluchen? Willkommen bei Spieleplausch, dem einzigen Podcast, der euch die wirklich wichtigen Fragen der Science-Fiction-Brettspiele beantwortet. Wir garantieren euch, dieses Intro dauert länger als die Regelerklärung für die meisten unserer Spiele. Oh, da gab es einen kleinen Syntax-Error. Darum jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo David.
Hallo User 001. Bist du meine Robotermama?
Nein, ich bin dein Papa.
Hi. Hörst du schon den Ruf der Drohnen?
Ich höre schon den Ruf der... Keine Ahnung. Ich höre einen Ruf auf jeden Fall. Ich muss mal rausgehen und nachschauen, wer die Kornkreise zieht hier. Wie heißen da?
Ja, ja, richtig, richtig. Ja. Ich habe gehört, das sind Aliens.
Aliens? Schreibt man das so?
Es gab ja diese Woche wieder News, dass es wahrscheinlicher ist, dass es mal Leben auf dem Mars gab. Also bakterielles, nicht so Leute, die rumlaufen und irgendwie klug sind, sondern Mikroben und so.
Aha, ja, dann. Ja,
ist voll cool.
Ja, ich bin mir sicher, irgendwo da draußen lauert eine Spiegelgalaxie, in der wir leben könnten, aber sie ist so weit weg. Nein, ich bin mir nicht sicher, es interessiert mich auch nicht.
Nein, aber deswegen spielen wir doch Sci-Fi-Spiele.
Ah, deswegen tun wir das. Okay.
Genau, ja. Nur weil die existiert.
Ja. Ja, jetzt verstehe ich. Das ist also gar nicht Fantasy.
Ja, bis wir es finden schon, aber nicht wirklich.
Hat denn Sci-Fi überhaupt nur was mit Fantasy zu tun?
Jetzt stellst du schon die ganz schwierigen Fragen direkt am Eingang.
Ja, eigentlich habe nicht ich sie gestellt, sondern einer unserer Zuhörer tatsächlich. Das ist, dies und weitere Fragen klären wir vielleicht im Laufe der Folge. Wir können ja nicht ganz so hart reinsteigen.
Nee, genau, genau. Ich habe auch einfach mal nicht geantwortet. Lass uns mal einsteigen, erstmal hier.
Oh, ist schon so lange her, dass wir aufgenommen haben. Sommerpause Ende.
Urlaub vorbei.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier geht.
Wir müssen ankündigen, ob es, also das wird in den News-Part gehen.
Ich dachte, wir zocken zuerst.
Erst zocken, dann News. Ich habe alles verlernt. Erst zocken. Scheiße, ich bin gar nicht vorbereitet. Was habe ich denn gezockt? Ah!
Ja, ich würde sagen, du hast noch ein bisschen Zeit, denn ich kann einfach mal anfangen.
Danke.
Also wir sind dann jetzt einfach mal so frech drin im Gezockt-Part, siehst du?
Sind
wir. Okay, komisches Vorgeplänkel zu Ende, ab in den Gezockt-Part. Ja, mit welchem Spiel fange ich denn mal an? Es war ja Urlaub und wir hatten eine schöne Reisefolge, falls du dich erinnerst.
Ja.
Und wir hatten da ein Spiel, das wurde besonders oft genannt. Weißt du noch, welches das war? Richtig, Sea Salt and Paper.
Ah ja, genau.
Das war ja auch meine Nummer 1 zum Thema Reisespiele und das haben wir natürlich mit dabei gehabt und auch gespielt und jetzt haben wir auch die neueste Erweiterung, die es dazu gibt, und zwar Extra Pepper dazu geholt und ich muss schon sagen, die bringt ganz schön viel Game Changer Elemente mit rein, also die ist einfach ein Must-Have tatsächlich. Extra Salt war ja schon so ein bisschen... Da wurde das Spiel noch mal so ein bisschen aufregender. Da konnte man noch mal ein paar mehr Kombos raushauen oder mehr Ideen, wie man Punkte reinbringt. Aber mit dem extra Pepper, uiuiui.
Hat schon Pfeffer, sagt er.
Hat schon Pfeffer. Ja, also noch mal für alle, die Folgen nicht gehört haben. Hallo erstmal an alle Neueinsteiger. Hier in Sea Salt and Paper haben wir eine Auswahl aus zwei Karten, die immer offen vor uns ausliegen. Also es gibt halt zwei Ablagestapel quasi und wir dürfen uns eine Karte davon aussuchen oder blind zwei Karten ziehen und eine davon muss dann wieder auf einen der beiden Ablagestapel gelegt werden. Und das sind dann unterschiedliche Arten von Karten. Das eine sind so Duo-Karten, so heißen sie. Davon muss ich dann 2 Karten sammeln, damit ich die ausspielen kann. Und die haben dann immer einen Effekt. Zum Beispiel Krabben erlauben es mir, nochmal eine Karte aus einem der Ablagestapel zu ziehen. Eine Hai-Mensch-Kombination erlaubt es mir, Karten von meinem Gegenspieler zu ziehen. Eine Schiffskombo erlaubt es mir, nochmal einen kompletten Zug zu machen und so weiter. Dann gibt es aber noch Sammelkarten, das heißt, je mehr Karten ich dieses Typs auf meiner Hand habe, desto mehr Punkte kriege ich. Oder es gibt, hier darf ich das gerade nicht verwechseln mit der Assault-Variante, es gibt noch Meerjungfrauen, genau. Wenn ich davon 4 Stück im Laufe des Spiels gesammelt habe, auf meiner Hand halte, dann darf ich sagen, hey, ich habe 4 Karten der Meerjungfrau auf meiner Hand und habe gewonnen. Fun Fact, glaube, es gibt nur 4.
Auch. Also ich habe das Spiel nur einmal gespielt und da hatten wir auch diese Meerjungfrau. Und ich erinnere mich, dass ich sehr salty war, als das meinem Christian Hanfkan zweimal passiert ist direkt.
Als ob der das geschafft hat. Ich habe es noch nie geschafft.
Ist so. Das ist einfach richtig unfair. Also
maximal 3. Maximal 3 war mein Ding.
Ich habe das auch nie versucht von Anfang an. Das ist mir zu gambly, zu viel Glück.
Ich finde die schon ganz cool, weil die werten nochmal deine Farben. Also an sich ist es so, dass du quasi einen Kartenpunktewert hast und die Meerjungfrauen werten aber nicht deine Kartentypen, sondern deine Kartenfarben. Wenn du dann ganz viele von der gleichen Kartenfarbe sammelst, kannst du da nochmal extra Punkte mit sammeln. Mhm. Die Meerjungfrauen selbst sind ja auch weiß, heißt, wenn du ganz viele von den Meerjungfrauen sammelst, hast du da auch nochmal Punkte. Und wenn du es jetzt schaffst, 3 zu sammeln, sind das auch schon mal 3 Punkte bei einem Spiel, was theoretisch ab 7 Punkten die Runde endet, ist das schon viel. Ja. Und es ist dann so, dass sobald man 7 oder mehr Punkte hat, kann man sagen, stopp, und dann ist das Spiel, die Runde zu Ende. Alle decken ihre Karten auf und kriegen ihre Kartenpunkte eben. Ich kann aber auch sagen, letzte Chance, dann dürfen alle Gegenspieler noch einmal ihre Züge machen und dann decken wir auf und gucken, wer hat die meisten Punkte. Wenn ich gesagt habe, letzte Chance und ich habe am Ende die meisten Punkte, kriege ich den Farbbonus plus die Kartenpunkte. Alle anderen kriegen nur die Farbpunkte. Habe ich es nicht geschafft, am Ende die meisten Punkte zu haben, kriege ich nur die Farbpunkte und alle anderen ihre Kartenpunkte. Das ist in der Regel mehr als eben der Farbbonus.
Komplex für die Game.
Genau. Und dann endet es eben nach mehreren Runden, bis einer x Punkte hat. Bei 2 Spielern ist es eben 40, bei 3 Spielern 30 oder so. Weiß ich gerade nicht. Und ja,
also mit, typisch bei solchen Spielen, die kann man dann spielen, solange man lustig ist, auch oft.
Also. Genau, richtig. Und mit Extra Pepper ist es jetzt so, dass man auch ein Ereignis-Deck dabei hat. Das heißt, es ändert die Regeln. Zum Beispiel ist da sowas bei, wie dass die Punkte sich verändern für diese Sammelkarten oder dass bestimmte Kombinationen einfach neue Effekte haben oder auch, dass man nur noch 3 Meerjungfrauen braucht, um das Spiel zu gewinnen.
Ah. Und man zieht dann immer eine davon zufällig oder kann die, wie sie möchte, auch alle gleichzeitig 3 haben oder wie funktionieren diese Events?
Eine wird pro Runde aufgedeckt.
Ja.
Und wenn du jetzt gewonnen hast, das Spiel, wird dann geguckt, was ist das für eine Karte. Und die buffen dich oder buffen andere. Also da ist dann immer eine kleine Trophäe drauf mit Minus und das heißt dann, der aktuell am wenigsten Punkte hat, also Gesamtpunkte, der kriegt diese Karte. Und wenn dann Plus drin ist, dann steht da, das ist für denjenigen, der am meisten Punkte hat. Dann bufft die dich nicht als aktuell Führenden, sondern die nervt dich so ein bisschen. Das ist dann zum Beispiel, dass du nur über letzte Chance beenden kannst oder sowas. Dann hast du gar nicht mehr die Stopp-Option, um sicherzugehen, dass du auf jeden Fall Punkte kriegst, sondern musst immer diese Wetten eingehen, damit du diese Runden beenden kannst.
Ja.
Es ist schon ganz cool, damit die anderen immer noch die Möglichkeit haben, das Ganze wieder voranzukriegen. Aber du kannst immer nur eine davon halten. Heißt, solltest du zweimal Kacke sein, dann hast es auch einfach nicht verdient, noch mehr buff zu werden, sondern solltest du ein bisschen an dir arbeiten.
Ja, genau, dann musst du an dir selber arbeiten. Da kann das Spiel einfach nicht mehr helfen.
Ja.
Aber das Spiel ist ja auch selbst dann, glaube ich, noch sehr glücksabhängig. Also,
ja, definitiv. Also
nicht so ernst nehmen, falls ihr euch in dieser Situation seht.
Nein. Ich fange so an, es gibt zweimal diese Anker, die geben 5 Punkte, wenn man beide hat. Und es gibt halt nur 2 Stück im Spiel. Weißt du, wer diese zwei Anker in jeder Runde, aber wirklich in jeder Runde, immer auf die Hand bekommen hat seit im Urlaub?
Ja,
Nicht
offenbar nicht
ich.
du. Ja, genau. Ja, nicht du. Ja, vor allen Dingen würde ich das versuchen, dann würde das zweite wahrscheinlich gar nicht mal gezogen werden, weil es ja immer noch im Deck ist und das Spiel vorher vorbei ist. Safe.
Ja, ist so. Es gibt zum Glück so ein Seepferdchen, das quasi wie ein Joker ist für jede
Ah, okay, damit kann man den jetzt
Sammelkarte.
Anker. Okay, ja.
Genau, aber es sind halt dann drei Karten, die es möglich machen, diese Kombi fertig zu kriegen, ne? Aus einem Stapel mit 50 Karten oder so.
Aber es gibt auch nur ein Seepferdchen. Ja, ist ja
Ja,
easy. Okay,
ja.
super. Okay.
Also, ich weiß nicht, wie es immer geklappt hat, aber es hat geklappt. Ich habe sehr oft verloren, aber hat trotzdem Bock gemacht.
Ja, same. Ich glaube, ich habe das Spiel auch nie gewonnen. Ich habe auch nur der Reihe nach verloren. Ja. Aber
Ja.
lass uns mal nicht zu salty werden, sondern zum nächsten Spiel. Ich habe natürlich auch jetzt durch die lange Pause sehr viel gespielt und hatte eine große Auswahl und dachte, will ich jetzt Spiele, die ich richtig cool finde, vorstellen? Aber da dachte ich, nee, das werde ich bestimmt auch noch häufiger spielen und deswegen noch häufiger mal die Gelegenheit haben. Und jetzt mache ich ein cooles oder nicht so cooles Spiel. Du darfst ja aussuchen, was zuerst.
Oh, dann lass uns mit dem coolen, nee, lass uns mit dem nicht so coolen starten. Oh, boah, doch, das Beste kommt zum Schluss. Lass uns mit dem nicht so coolen starten.
Okay, ich habe auf Board Game Arena sehr viel schlechte Spiele ausprobiert über diesen Zeitraum. Und eines ist Kubosaurus. Kennst du das?
Das klingt schon sehr gut. Ich kenne es nicht.
Okay, das ist so ein Drafting-Game à la Seven Wonders. Das heißt, wir haben irgendwie so ein Deck und wir geben Kartenreihe um immer an unseren Nachbarn. Aber anstatt dass wir versuchen, die beste Karte für uns zu nehmen, geht es eigentlich nur darum, den anderen die schlechtesten Karten reinzuwirken. Weil man muss in seiner Runde entweder alle Karten, die man kriegt von seinem Nachbarn, in sein Tableau stellen. Und die meisten sind einfach negative Punkte wert. Diese Dinos sind einfach alle schlecht für dich. Es sei denn, du kannst einen Dino, den du nicht auf der Hand, den du gerade bekommen hast, irgendwie hast, auch wenn du den auch in deinem Tableau hast, dann kannst du stattdessen den aus deinem Tableau nehmen, auf die Hand geben und dem Nachbarn geben. Und dann schiebt man sich einfach nur. Manche Dinos sind auch tatsächlich gut. Also eigentlich haben die alle so eine gewisse Anzahl, wenn du zum Beispiel genau drei oder genau ein Pärchen oder sowas, je nachdem, was für ein Dino, dass sie noch wirklich positive Punkte bringen. Aber die meiste Zeit krebst man in unter 10 Punkten herum und schiebt sich da gegenseitig schlechte Sachen zu. Und es klingt so, als würde es sehr witzig sein können. Ist es aber gar nicht. Man hat auch meist gar nicht die Wahl. Du kriegst einfach diese Hand und du hast entweder eh keine Wahl und musst sie spielen oder du hast eh keine Dinos und dann nimmst du einfach die. Also dein hättest du wenigstens irgendwie eine Auswahlmöglichkeit zum Spiel öfters, dann könnte das ja sogar irgendwie von der Idee ganz nett sein. Aber hast du nicht. Ja.
Schön.
Super. Ja. Also im Grunde ziehst du einfach nur Negativpunkte und legst sie in dein Tableau. Und das ist dann das Spielerlebnis.
Das klingt nach Spaß.
Ja.
Also, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, wenn man einen schlechten Spieleabend haben möchte.
Ja, also Kubosaurus kann ich auf jeden Fall für einen schlechten Abend mal empfehlen.
Perfekt, dann halte ich mir das schon mal fest. Ich schreibe mir das eben auf. Kubosaurus. Ja, für den nächsten schlechten Spieleabend, wenn wir uns wieder treffen.
Ja, da hätte ich auch direkt, also, naja, ich habe da jetzt vieles kennengelernt, aber also wenn du noch dann an dem Abend Ideen brauchst,
Dann melde ich dich. Ich
meld
melde
mich.
dich, ich melde
Meld
dich.
mich. Meld mich bei der Spielepolizei, bitte.
Ja.
Brettspielpolice. Okay, ja. Hast du noch ein gutes Spiel, um das ein bisschen auszugleichen hier?
Moment, meinst du, mein erstes Spiel war nicht so?
Sehr glücksabhängig.
Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie macht mir das trotzdem in dem Fall Spaß.
Ich war ja auch bei dir auf Platz 1. Ich habe es
Ja.
gar nicht erwähnt in meiner Liste. Ja. Nein, Quatsch, Quatsch. So schlecht ist es gar nicht. Ich witzel nur. Es ist okay.
Ist schon okay, ist schon okay.
Schon okay.
Ich komme jetzt mit einem richtig geilen Spiel oder mit einem weiteren Reisespiel.
Nee, bitte richtig geil. Ich brauch's.
Du brauchst.
Ich brauch's jetzt.
Naja, da müssen wir kurz die Aufnahme beenden. Der David braucht es gerade ganz dringend.
Ein gutes
Also,
Brettspiel.
gutes Brettspiel.
Ja.
Deswegen dauert ein bisschen, bis ich auch da bin. Eieiei. Ich möchte dir ein Spiel vorstellen, welches ich dir schon des Öfteren versucht habe vorzustellen,
Kann ich immer
aber
wegmeißen?
bitte?
Meist renne ich dann weg, oder was?
Ja, tatsächlich, nein. Es kam irgendwie nicht dazu. Wir hatten zu Weihnachten, hatten wir überlegt, es zu zocken. In der Weihnachtszeit letztes Jahr, meine ich.
Jetzt muss ich in mein
Weihnachtszeit,
Gedächtnis
deine
reinkramen.
Geburtstagszeit, irgendwie sowas.
Ja, ich brauche mehr Hinweise.
Es hat was mit Italien zu tun. Und
Wehtun?
kooperativ.
Ah, kooperativ, italienisch.
Ja,
Ah,
das.
ja, das ist ein Kampagnenspiel.
Richtig?
Ja, genau, und es gibt zwei Versionen davon, glaube ich, richtig?
Ja, richtig.
Ja, ich weiß nicht, welche du spielen willst oder welche du reden willst und mit wem du es gespielt hast, aber ich bin sehr gespannt.
Ich habe natürlich die gute Version gespielt. Nur Aethas Renaissance heißt das Ganze von Ludus Magnus Studios. Auch mal hier nach echt 1000 Folgen endlich mal wieder erwähnt. Ludus Magnus, sonst immer in jeder Folge gefühlt irgendwie einmal drin gewesen. Aber jetzt. Ist es endlich soweit nach Ewigkeiten? Ja, wir haben endlich mal geschafft, eine weitere Partie zu spielen, noch nach dem Urlaub. Und
Wie ist
das
das?
ist.
Also mit Marina und ihr hattet die Kampagne schon mal angefangen, ja? Und jetzt
Wir,
dann auch.
genau, wir haben das aber weitergemacht, genau.
Okay, ja.
Genau, das nächste Level quasi gespielt. Und das Geilste sind halt einfach diese 3D-Elemente, wie sich dieses Feld auch während des Spielens aufbaut, weil man den Schauplatz verlässt und dann zum nächsten geht. Dann baut sich das halt durch kleine Anpassungen eben neu auf. Und dann stehst du in dem nächsten Terrainabschnitt und da sind dann wieder neue Gebäude, neue Gegner und du musst wieder darauf reagieren. Das ist halt, wirkt so ein bisschen wie eine Art Videospiel, aber eben auf dem Brett. Weil es halt wirklich, es dauert einen Moment so, weil man nicht weiß, was man rausholen muss. Es soll ja noch spannend bleiben, was kommt, das sagen die dir vorher nicht. Aber dieser Wechsel in die neuen Szenarien ist schon ganz cool.
Jetzt wird mir erst klar, dass das mal ein italienischer Spieledesigner ist, der
Ja.
ein Spiel in Italien macht. Das ist viel
Ja.
cooler. Ich habe nämlich in letzter Zeit diesen Pet Peeve, das ist immer so, es gibt so, irgendwie dann sind so, amerikanische Designer machen Spiele, sind immer Japan als Thema. Oder Deutsche machen so ein Thema und dann ist immer Mediterranean, irgendwie Trading in the Mediterranean ist immer der Witz, dass das alles immer als Thema ist. Aber nein, das sind auch mal Leute bei sich zu Hause und nicht irgendwie nur, die das von anderen so als exotisch und cool empfinden. Finde ich cool.
Ja, und wir hatten jetzt gerade ein Level, da wurde dann auch zum Beispiel die schwarze Rose erwähnt und
Ah,
wie,
nice.
ne, da wurde dann auch gesagt, ja, hier, ich werde die schwarze Rose wieder an die Macht bringen und mit diesen und diesen Mitteln, und dann ist es halt unser Feind, müssen wir gegen antreten. Und ja, es gibt aber auch Möglichkeiten in diesem Spiel, wie man Entscheidungen trifft, dass man so und so weitergeht oder so und so weitergeht. Also es gibt wieder unendlich viele Möglichkeiten. Die Verbindungen werden geknüpft zu den anderen Spielen. Die Wiedertempierer wurde auch nicht erwähnt, aber
Ist ja auch ganz am Ende der Zeitleiste.
ja, genau.
Genau. Schade. Aber cool, dass es so ja, erwähnt wird, dass es wirklich ein Universum ist dann.
Richtig. Und ich habe jetzt endlich, das ist vielleicht noch kleiner Fun-Fact dazu. Das in dieser Box ist so eine kleine Schachtel für Black Rose Wars drin. Und
What?
ich dachte die ganze Zeit, ich kann alles, was da drin ist, auch für Nova Aetas nutzen. Habe es deswegen da drin gelassen. Und es war ultra schwierig, diese Box zuzukriegen. Und dann habe ich herausgefunden, nachdem ich mir das mal genauer angeguckt habe, nee, das ist wirklich nur Material für Black Rose Wars mit dem Zeugs quasi von Nova Aetas.
Ah,
Also.
also vielleicht der Typ auch, von dem du
Da
gerade redest.
sind Gegner drin für aus Nova Aetas, die jetzt dann eben in Black Rose Wars spielbar sind oder eben Gegner sind zum Beschwören und so weiter. Also
Sickes Crossover. Okay.
genau. Das ist ganz cool. Und jetzt habe ich endlich so viel Platz in dieser Box, dass ich die auch astrein schließen kann, weil
Auch
ich
gut, ja.
diese Black Rose Wars Box rausgenommen habe und
Und
zu
jetzt
Black
hat
Rose
sie
Wars
auch
gepackt habe.
wo sie hingehört. Okay. Sie hat ein Zuhause gefunden. Sehr schön.
Richtig. Ja, über das Spiel habe ich schon tausendmal was erwähnt. Das hat einen richtig coolen Aktionsmechanismus. Du hast so eine Uhr, sage ich jetzt mal, und da sind die ganzen Token von den Spielern und den Gegnern drauf. Und immer wenn der Zeiger wandert und dein Token erreicht, dann bist du eben dran und kannst deine Aktion machen. Und dann, je nachdem, wie viele Aktionspunkte du ausgibst, bist du halt früher oder später wieder dran. So kannst du dann so ein bisschen taktieren auch, ob du nochmal vor den Gegnern dran bist und so weiter. Die Gegner geben immer all ihre Aktionen aus, deswegen kann man da so ein bisschen vorrechnen. Ja, ist schon sehr, sehr
Und es ist
nice.
prinzipiell ein kooperatives Kampagnenspiel, richtig?
Okay. Nee, genau. Kann man alles, ja. Es wird, du druckst dir quasi dein Character Sheet einmal aus und also den Kampagnenbogen, wo dann deine Charaktere aufgelistet sind, welche Skills die schon freigeschaltet haben, quasi ein Speicherbogen, wo dein Inventar auch aufgelistet ist und so weiter. Und dann druckst du das einmal aus, dann füllst du es aus und der nächste kann es sich wieder ausdrucken und die Kampagne neu spielen.
Ja. Sick. Sehr gut.
Ja, ist auch richtig geil. Und es benutzt den gleichen, Sine Tempore benutzt den gleichen Mechanismus. Aktion. Ja. Das ist auch ganz nice. Nur halt hat nicht so eine tiefe Story, aber es ist ein Sci-Fi-Game.
Ah, das ist also ein Hinweis. Ein Moment, Hinweis. Ich hole mein Hilfsbuch heraus und schreibe mir etwas auf. Ludus Magnus, alles klar, ja.
Ja, dein krasses Ding.
Mein krasses Ding ist, ich hab schon wieder zwei zur Auswahl. Ich habe zwei coole Spiele gespielt, meiner Meinung nach. Also ich habe mich sehr gefreut, weil die sind Spiele, die dauern ein paar Stündchen und deswegen hat man die gar nicht so oft auf dem Tisch. Und das eine, worüber ich jetzt nicht berichten möchte, weil das kennen ja eh schon alle, ist natürlich Arche Nova. Seit Ewigkeiten mal wieder gestern spielen können, sehr schön. Aber auch cool und vielleicht weniger bekannt, Tyrants of the Underdark. Kennst du, oder?
Schon mal gehört. Hat irgendwas mit so Labyrinthen und Drachen zu tun, glaube ich.
Ja. Also Wizards of the Coast macht auch Brettspiele, nicht nur Rollenspiele. Und meistens oft auch gar nicht so gut. Aber alle paar Jahre haben sie so eine richtige Perle dabei, wo man sich fragt, wo kommt das denn her? Und eins von diesen Spielen, die irgendwie überraschenderweise richtig gut geworden sind, ist Tyrants of the Underdark. Und es ist eben ein Spiel, das spielt da, wo Drizzt D'Urden, einer der berühmtesten D&D-Charaktere, eben wohnt. Und zwar in Utterdark. Also für alle, die vielleicht das Quiz auch gehört haben, da ging es auch, glaube ich, einmal ums Underdark zu D&D. Genau, also es spielt in einem riesen Höhlensystem in einer Fantasy-Welt. Für alle, die D&D nicht kennen. Und es ist auch eigentlich ganz egal, dass es da spielt. Es ist nämlich ein Deckbuilding-Game und wir wollen die Städte eben einnehmen und möglichst lange halten, bis andere eben kommen. Und das Schöne ist, dass der Kampfmechanismus ist super, super simpel. Man hat ja im Deckbuilding sammelt man immer verschiedene Symbole, zum Beispiel irgendwie Einfluss oder eben Kampfkraft. Und wenn du einfach drei Kampfkraft hast, dann nimmt man einfach einen Gegner weg. Und pro Kampfkraft kann man einfach einen Soldat auch wieder dann hinstellen, wenn da Platz noch ist. Das heißt, man hat jetzt gar nicht irgendwie so ein großes Gerangel und man fühlt sich total hintergangen, wenn man angegriffen wird, sondern man nimmt einfach das Plättchen weg und man hat sowieso, keine Ahnung, 40 von diesen Plättchen. Also vielleicht weniger, aber das fühlt sich nicht so persönlich an, angegriffen zu werden, sondern da expandieren einfach Leute und kommen dann irgendwann aneinander und dann ist das immer so ein App and Flow, also man kickt sich wieder raus und dann geht wieder der Nächste rein und dann geht wieder der Nächste rein und wenn jemand zu viele Städte eingenommen hat, dann wollen auch alle dafür sorgen, dass sich so ausgleicht, also
wir haben es mal gespielt, oder? Wir haben es mal angespielt, glaube ich, also ich habe es keine komplette Partie, meine ich, gespielt.
Okay. Und auch ganz spannend ist, also man sucht sich immer. Es gibt, das Spiel kommt mit so 6 verschiedenen Decks und man sucht sich dann immer 2 aus, die man kombiniert und dann spielt man mit denen. Also der Markt beim Deckbuilding aus den Karten, die man so kaufen kann, sind dann immer aus diesen 2 vorausgewählten Decks und die haben alle ein ganz anderes Flavor. Also manche sind halt irgendwie fies und lassen den Gegner viel discarden. Manche sind auch ganz nett und lassen sich einfach selber dein eigenes Deck ganz boosten, ganz viel. Manche sind auch so total darauf auf, dass du Kombos spielen kannst. Also wenn du schon eine Karte irgendwie, die dieses Tech-Hutch gespielt hat, dann kannst du auch noch was anderes machen. Also dann hast du auf einmal so ein kombotastisches Spiel. Und wir sind irgendwann dazu übergegangen und haben uns alle Kombinationen mal aufgeschrieben und versuchen, die nach und nach durchzugehen und zu bewerten und zu gucken, was uns am meisten Spaß macht. Also ist auch irgendwie cool, dass das geht.
Ja. Ich bin gespannt, wenn du ein Ranking hast, dann kannst du uns das bestimmt vorstellen.
Ja, das könnte ich. Es ist noch nicht vollständig, weil es gibt ein Deck, das ist halt gemein. Da versucht man dem Gegner die ganze Zeit so Dead Draws zu geben. Ich weiß nicht, in Dominion, für die Leute, die das kennen, die Hexe. Also gibt es auch in diesem Spiel
Und es gibt halt ein Deck, was genau auf dieser Mechanik eben beruht. Und das haben wir bis jetzt noch nicht so viel gespielt. Also nicht in Kombination mit allem anderen, weil es ist halt, es nimmt den Spaß so ein bisschen raus, wenn man einfach nur einen schlechten Zug hat. Und dann sorgt der andere dafür, okay, dann hast du aber auch wenigstens einen schlechten Zug und dann haben wir auch beide eine schlechte Zeit zusammen. Ja, muss ja nicht.
Ja.
Aber kommen wir auch noch hin.
Aber ich fände es schön, wenn wir beide davon schlechte Zeit wieder hätten.
Für manche ist das Peak-Brettspiel.
Ja,
Also.
deswegen, wie war das andere Spiel? Ich habe den Zettel schon
Kubusaurus.
weggeschmissen.
Kubusaurus. Ja.
Ja, also das und dann schlechte Decks.
Und dann schlechte Decks, genau.
Okay,
Ja.
klingt nach einem wunderbaren schlechten Spieletag.
Ja, verdammt. Vielleicht zieht sich das ja als Thema hier durch, weil was gibt es schon für gute Sci-Fi-Games?
Gar keine, oder?
Gibt es keine. Es gibt nur schlechte Sci-Fi-Games.
Ja.
Okay, ja, nee, schön. Das war's auch schon von Tyrants of the Underdark.
Und von dieser Folge, ich bedanke mich. Nein. Oh Gott. Ja, cool. Das war doch ein schöner Gezockt-Part. Tyrants müssen wir auf jeden Fall auch mal spielen. Das ist nicht bei vielen, ist bei sehr vielen Leuten, glaube ich, gut eigentlich dabei,
Ja,
ne?
im Internet so gar nicht so hoch oder irgendwie, ich sehe selten, dass Leute darüber sprechen oder irgendwie chatten oder so. Aber genau, allen, denen ich es gezeigt habe, finden das richtig, richtig cool. Und ein paar Freunde von uns haben sich das dann auch sofort zugelegt. Also mehrere.
Zwei.
Sleeper-Hit. Ja, also ein Pärchen und zwei Singles.
Pah.
Ja.
Also theoretisch vier Leute.
Theoretisch vier Leute. Wenn du. Ja, der Alex hat ja auch die Cindy, also kann man die auch noch zählen. Naja.
Oh mein Gott.
Ja, das sind schon fünf.
Ja, du solltest Influencer werden.
Das denke ich mir häufiger.
Ich habe die Influencer und deswegen gehen wir weiter zum News-Part. Hast du News für uns oder?
Nee, ich überlege gerade, ich habe neulich irgendwem auch ein Spiel gezeigt und sich das dann gekauft. Und da dachte ich auch schon, da hat meine Freundin mir gesagt, hey, du solltest Influencer sein, so oft wie das passiert. Und ich weiß aber nicht mehr, was das war. Aber ich habe
Keiner
keine
weiß das so
News.
genau.
Es ist so Sommerloch.
Das Sommerloch der Brettspiele. Ja, es ist keine krasse News. Also nee, eigentlich haben wir es, glaube ich, schon erwähnt sogar, ne? Den Deutschen Spielepreis haben wir schon erwähnt, ne? Puh, also, das ist es, die letzte E-Mail. Ich habe gerade geguckt. Das ist wirklich gerade eine der letzten E-Mails, die es gibt. Bald kommt von Feuerland die Vorschau für das, was für nächstes Jahr ab Essen quasi angekündigt wird.
Nächstes Jahr essen oder dieses Jahr essen?
Dieses Jahr Essen also quasi alles, was für Essen, die Neuheitenshow, wird online ausgetragen. Die kommt jetzt bald. Die wurde schon mal angekündigt, dass sie bald ist, aber noch nicht genau. Doch, ist schon. 29. September, 16 Uhr. Das heißt, ich kann sie, glaube ich, sogar schauen. Ja, nein, kann ich nicht. Vielleicht, weil wir da aufnehmen. Schade, Schokolade.
Tja, wir können ja live berichten. Das wird ein
Oh.
Livestream. Live, aber dann laden wir es erst später hoch, das ist ja dumm.
Egal, wir schaffen das. Irgendwie klappt das schon alles nebenbei. Während ich lasse sie im Hintergrund laufen und wir nehmen unsere Folge auf.
Die
Perfekt.
News kommen dann immer so rein zwischendurch.
Genau. Ja, dann gibt es immer mal wieder kleinere News. Zum Beispiel, es gibt jetzt für Magic the Gathering, für manche Leute, die vielleicht das TCG spielen, Asmodee und Gamegenic haben sich ja zusammengetan und die machen jetzt für Magic the Gathering eben offiziellen Stuff, also Aufbewahrungslösungen, Spielmatten und Deckboxen und alles so ein bisschen Premium, so wie das bei Star Wars Unlimited auch geschehen ist, mit so Magnetboxen und wirklich saugeilen Spielmatten. Also die
Bling,
sind
bling.
schon wirklich Premium. Ja, da gibt es so einiges, das soll ab 2026 losgehen. Und Asmodee startet auch mit einer neuen Spielereihe, und zwar, also Spieleproduktreihe, und zwar extra Kinderspiele. Die machen zum Beispiel für Unlock jetzt eine neue Kinderspielreihe und zu jedem Erwachsenenspiel, jedem ist jetzt übertrieben, aber die wollen auf jeden Fall mehr in die Kinderspielrichtung auch jetzt selber was machen. Ja, es gibt noch so ein paar Sachen für Pittsburgh. Da ist auch schon das dritte Update rausgekommen. Da würde ich jetzt einfach mal vielleicht den Link einmal einfügen für den Kickstarter. Das wird jetzt zu viel. Generell möchte ich aber eine kleine Änderung noch machen, was wieder mehr Arbeit für mich ist. Und zwar könnt ihr ab dieser Folge jetzt in den Shownotes auch die Spiele, die wir erwähnen, hier einmal als Link finden. So könnt ihr, falls ihr Bock habt, euch damit mehr zu beschäftigen, noch einmal auseinandersetzen. Da teile ich den Link für euch immer mit.
Ist ein sehr cooles Feature, aber Kubosaurus brauchst du nicht verlinken. Das kannst du einfach auslassen, bitte.
Du hast es erwähnt, Pech. Vielleicht gibt es da mehr Leute draußen, die einen schlechten Spieleabend planen.
Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Und bestimmt gibt es auch Leute, die mögen das Spiel. Ich meine, die Dinos sind niedlich. Also auf den... Also
Dinos sind immer niedlich, es sei denn, sie sind bei Jurassic Park.
Auch da sind die niedlich, hey.
Hey.
Boah, wir haben gestern gedacht, man müsste einen Rescan machen für Ark Nova mit Dinos. Und die können dann ausbrechen irgendwann. Yes, das ist es. Die
können dann ausbrechen.
Ja, Mann.
Und dann verlierst du all deine Tickets.
Ja, richtig, genau. Wenn die ausbrechen, dann verlierst du die Tickets wieder, weil die werden dann gegessen.
Das wird die wirkliche kooperative Variante.
Ja, genau. So, ich meine das ganz ehrlich. Ja, jetzt müssen wir es noch aus dem Podcast rausschneiden, damit die Idee keiner klaut. Aber,
ja, wir wissen ja alle, dass Matthias Wege zuhört.
Genau.
Nur darauf wartet, dass endlich einer
irgendwie mit einer guten Idee für Nova gekommen.
Ja. Ich kann ja nur Hard Nova empfehlen.
Was ist Hard Nova, Patrick?
Ach, ein kleiner Insider.
Okay, alles klar.
Ein super süßes Geschenk von sehr, sehr süßen Freunden.
Oh. Ja. Okay. Dann, das war die News mit der Maus.
Das waren die News mit der Maus. Oh Gott, jetzt habe ich sofort dieses Lied im Kopf, ne? Von Stefan Raab.
Ja.
Du weißt, welches?
Ich meine?
Sie weiß Bescheid, die Maus, die kleine süße Maus, die kommt der Saft in die Tüte und die kommt da wieder raus.
Daran merkt man, dass wir alt sind. Lass uns lieber weitergehen.
Ja, wir sprechen über ein Hauptthema, Sci-Fi Games. Du hast es dir gewünscht tatsächlich sogar.
Ja, ich weiß gar nicht, was mich da gejuckt hat, weil ich bin ja nicht mehr so der Fantasy-Mensch als der Sci-Fi-Mensch. Und das direkte Einstieg ist denn Sci-Fi.
Ja, du wolltest aus der Natur raus ins Weltall.
Ja, offenbar. Nee, also es gibt einfach Leute, die zu viel Sci-Fi-Fan sind, als dass ich mich traue zu sagen, ich wäre auch Sci-Fi-Fan. Weil dann kommen die mit so Star Trek-Lore um die Ecke, wo ich nicht mithalten kann. Und dann bin ich immer raus und sage, boah, nee, ist vielleicht doch nicht meins. Und dann gibt es irgendwie so Shut Up and Sit Down, die haben dann so ganz viele Spiele gespielt wie Cosmic Encounter, Gaia und was weiß ich, was es alles gibt. Das kenne ich alles nicht.
Und dann würdest du hattest jetzt extra so Star Trek so überlegend gesagt.
Ja, weil Star Wars kenne ich ja schon so ein bisschen wenigstens, aber dann auch nicht alle Serien. Und dann dachte ich, gehe ich nochmal einen Schritt tiefer. Und ich möchte gerne irgendwann mal Star Trek und Stargate kennenlernen.
Ah ja. Ja, man, es gibt ja auch diese, ich habe keine Ahnung von Star Wars. Es gibt ja auch die Leute, die sagen, Star Wars ist kein Sci-Fi, sondern Fantasy.
Ja, weil Definitionsfrage, aber finde ich Quatsch. Also es ist, ich weiß, ja, nee, würde ich nicht unterschreiben.
Wie würdest du das denn definieren, Science Fiction?
Also, wenn das Thema irgendwas mit hauptsächlich anderen Planeten, Raumreisen oder Aliens zu tun hat. Und das passiert ja in Star Wars. Also, die reisen ja zwischen Planeten und zerstören sie und haben ein Großteil der Plot ist auch auf Raumschiffen und Raumschlachten ausgelegt.
Ich würde tatsächlich da noch ein bisschen tiefer reingehen und nicht sagen, alles, was mit dem, was mit Raumschiffen zu tun hat, ist automatisch Sci-Fi, sondern ich glaube, ich würde sagen, alles, was einen, ja, wissenschaftlichen Hintergrund hat, hat was mit Sci-Fi zu tun. Aber sobald es...
Das ist ja Science Fiction. Also
ja, deswegen vielleicht, das kann man so bei Star Trek, ja, wir können ja mal kurz bei diesen beiden bleiben, Star Wars, Star Trek, ist es ja wirklich so, dass die keine Zaubereien, übernatürliche Sachen oder sowas haben, sondern es wird alles irgendwie logisch über Wissenschaft, Computerzeugs irgendwie erklärt.
Ich glaube, da kommt das Genre ja auch ursprünglich her, und, also als das aus Büchern und so kam.
Ja. Und bei Star Wars, da habe ich ja dann auch diese Zauberei, sage ich jetzt mal, Darth Vader kann noch irgendwie durch Gestiken und was weiß ich, für, ob der da Sprüche spricht oder nicht, Leute schweben lassen und sowas, ne? Die machen da ja schon irgendwie auch übernatürliches Zeugs. Alien-Kreaturen sind da ja jetzt mal rausgenommen, das sind ja einfach
Menschen, ja.
Weltraumwesen so.
Ja.
Ja, und ich glaube, bei Star Trek habe ich auch noch keine Fabelwesen oder sowas gesehen. Das ist ja alles, soll ja alles wirklich als die Realität. Es gibt diese außerirdischen Lebensformen eben so.
Ja, ja, ich glaube, ich habe das irgendwann mal als so ein Hard Science Fiction beschrieben sehen für Bücher. Und da gibt es ja noch Leute, die dann nur Hard Science lesen. Und da muss es auch gar nicht überhaupt in den Weltall gehen, sondern es kann einfach nur, also dann ist Science Fiction auch, AIs haben in der Zukunft irgendwie dies und jenes gemacht oder in dieser Welt eben. Das ist dann ja auch schon Science Fiction, weil es ist irgendwie eine Technologie, die es noch nicht gibt und über die denken wir uns jetzt Geschichten aus.
Ja.
Und ich habe mich jetzt aber bei meinen Spielen irgendwie auf dieses Weltraum-Ding so, ja, das war das, was ich dann im Kopf habe.
Ja, ich bin auch dabei geblieben, aber ich glaube, ich habe nicht sehr viel, was in die andere Richtung geht. Also in die Fantasy-Weltraum-Richtung. So,
ne? Ja, glaube ich, würde mir jetzt auch spontan gar nicht so viel zu einfallen, tatsächlich.
Außer eben alles, was mit Star Wars zu tun hat.
Ja.
Ja, und da vielleicht können wir jetzt direkt an die Frage von unserem Zuhörer Achim einmal aufgreifen. Ist SETI eigentlich Sci-Fi? Ich meine, das Projekt ist ja Realität. Und jetzt können wir mal kurz SETI vielleicht erklären.
Ja. Und soll ich, darf ich, willst du?
Du kannst gerne, aber ich habe eigentlich schon eine feste Antwort dazu.
Ja, ich habe auch überlegt und also SETI ist, das steht für Search, S für E, Extraterrestrial. Also Extraterrestrial Intelligence, I, SETI. Und das ist ein Fach, das kann man auch zum Beispiel studieren in unserer Welt jetzt, wenn man lustig ist. Also es gibt es. Es sind Leute, die sich damit befassen, wie wir Aliens finden können mit Wissenschaft.
Ja.
Und in dem Spiel geht es auch darum, man sucht Aliens. So.
Ja, genau. Das war ein super Spielerlebnis auf jeden Fall für mich, als wir das gespielt haben. Aber darum soll es jetzt gerade nicht gehen. Es ist ja halt das, was wir beschrieben haben gerade oder was wir gerade gesagt haben, von wegen, dass das Sci-Fi einen wissenschaftlichen Hintergrund hat und nicht Fantasy.
Ja.
Dann ist SETI das Spiel, oder?
Ja, aber, und das kommt's, also genau, das Coole an SETI ist, und warum das, glaube ich, auch Leute ziemlich cool finden, die so irgendwas in die Richtung studieren, also die ganzen Projektkarten sind Sachen, die tatsächlich Leute aktuell ausprobieren, also mit Satellitenschüsseln in irgendwelche Galaxien richten und nach Signalen suchen, also das, was du tust, ist das, was Leute wirklich versuchen, aber viele von den Projekten sind auch gar nicht möglich. Und wenn man dann diese Aliens findet, dann ist das ja Science Fiction, weil also es gibt dann Aliens, wo man irgendwie dann tatsächlich auf dem Mars irgendwelche klein fliegenden Insekten-Aliens findet und die wieder zur Erde bringt. Also Spoiler, das ist einer der Aliens. Also es gibt dann echte Aliens in dem Spiel, die man sieht und anfassen kann und bei uns im Sonnensystem angeblich gibt, die es aber nicht gibt. Also ist das ja dann Fiction und nicht echt. Also würde ich behaupten, das ist Science Fiction.
Ja, genau.
Und nicht Fantasy. Also hat, also, ich weiß nicht. Es hat halt,
sag ich ja. Ich sag ja auch, das ist ja dann kein Fantasy, weil es ist ja sogar ein reales Projekt. Er sagt es ja quasi schon, ne?
Ja.
Und alles, was wir da versuchen, ist nur auf wissenschaftlicher Basis und nicht irgendwie.
Da wird sich ja natürlich was ausgedacht, ne? Aber
ja. Ja, natürlich. Also Star Trek ist ja jetzt auch nicht echt so.
Genau. Ja. Ja.
Es ist ja schon immer was Ausgedachtes, aber versucht halt über wissenschaftliche Fakten irgendwie zu erklären, so.
Ja, genau, richtig.
Und ja. Das macht das Spiel auch, also.
Richtig, ja. Und auch ziemlich gut. Also da gibt es immer so coole Fun Facts und QR-Code. Man kann dann halt lernen, wo das versucht wird und so. Also
ja.
Cool eigentlich.
Wenn das nicht das Sci-Fi-Spiel ist.
Irgendwie schon, ne? Nachdem wir gerade überlegt haben, so nee, gibt's gar nicht. Zack, haben wir's. Ja. Also dann kann ich spoiler dich. Also wahrscheinlich seht ihr nicht in deinen Top 5. Jedenfalls würde mich das sehr überraschen. Spoiler mich nicht. Ich kann dich gerne spoilern. CT ist nicht in meinen Top 5. Ich hätte es aber als Sci-Fi-Spiel gelten lassen. Ich finde nur 5 andere besser.
So. Ja. Okay.
Kann ich vorwegnehmen.
Ja.
Und ich finde CT super, aber es gibt Spiele, die finde ich noch superer.
Noch superer.
Ja.
Sehr gut. Ja, wie haben wir es gemacht? Wir haben jetzt geklärt, wie was hier ist. Hatten wir zuerst geguckt, was die Leute sagen, bevor wir auf unsere Top 5 eingehen, ne?
Genau. Also nachdem wir jetzt gesprochen haben, was für uns ein Sci-Fi-Game ist, so ein bisschen, können wir mal gucken, was hatte denn die Community. Ich kann wieder Discord aufmachen, wenn du bei Instagram oder so reinschauen möchtest.
Ja, dann teilen wir das wieder so auf. Ich mache Insta auf und du nimmst die Discord-Antworten. Ist doch top.
Alles klar. Ich wäre soweit.
Moment, ich noch nicht. Aber du kannst ja einfach schon mal anfangen mit dem ersten Kommentar. Bis dahin habe ich's.
Alles klar. Captain Carajo schreibt uns auf Discord. Seine Lieblingsspiele mit Sci-Fi-Thema sind Twilight Imperium, starker Contender, Andromeda's Edge, kenne ich gar nicht, habe ich auf der Wishlist, SETI, ob das nicht ein Fantasy-Spiel ist, und Age of Galaxy.
Ja. Oh, Age of Galaxy. Ich glaube...
Das kenne ich gar nicht.
Nee, das habe ich doch nicht hier. Ich dachte, ich hätte es hier, aber nee, das ist ein anderes. Ja, Twilight Imperium, das ist natürlich auch ein krasses Mörderding, ne?
Jo. Und Andromeda's Edge soll auch, also nicht so ein krasses Ding sein, aber da habe ich sehr viel Gutes schon gelesen und würde es gerne testen. Also, gute Auswahl.
Ja. Carajo, Top-Auswahl. Genau. Ich kann ja mal spoilern. Soll ich mal spoilern?
Weiß ich nicht.
Nächste Woche, ich kann ja für nächste Woche jetzt anteasern, ist der Captain Carajo mit am Start.
Nein.
Oh yes.
Oh wow.
Ja, wir freuen uns jetzt.
Ja, das ist doch cool. Hoffentlich hört er das vorher hier.
So. Soll ich den nächsten machen, oder? Ich habe einen kurzen. Okay, der Game Junkie alias Ray, liebe Grüße, gehen nach Hannover. Galaxy Postman. Ja, das ist ein Spiel von Hodari Spiele. Das ist ein Pickup and Deliver, glaube ich. Wir fliegen durchs Weltraum und müssen Pakete einsammeln und die eben an eine andere Stelle bringen. Genau.
Postman. Okay, ja, klingt lustig.
Ja, war ganz okay. Also es ist kein Spiel, was ich brauche unbedingt in meiner Sammlung. Pick and Deliver Spiele sind jetzt sowieso nicht so meine Spiele, wo ich sage, da bin ich hundertprozentig heiß drauf, aber können wir vielleicht mal in einer anderen Folge drüber sprechen.
Ich wusste nicht mal, dass das ganze Genre schon ausmacht, aber...
Doch,
okay. Wow. Ja, vielleicht, die Welt ist groß, ich habe noch viel kennenzulernen.
Ja.
Boardgamer Chris Punkt schreibt.
Boardgamer unterstrich Chris.
Boardgamer unterstrich Chris Punkt, genau, danke. Der hat als einziger hier das Format verstanden und seine Top 5 auch gegeben. Spaß. Aber er hat halt 5 Spiele geschrieben, so wie wir es hier auch gleich machen. Galaxy Trucker. Das habe ich tatsächlich lustigerweise letzten Monat kennengelernt. Das ist so ein. Schon fast Joke-Sci-Fi-Game, weil es gibt so in 2 Phasen, ich muss es kurz vorstellen, weil es echt lustig ist.
Ja, gerne.
Die erste Phase ist, in Real-Time haben wir so eine Sanduhr und wir haben so einen Haufen an Teils und das sind alles Teile von einem Spaceship. Und man nimmt immer eine und muss die dann an sein Spaceship bauen und dann die nächste. Und alle bauen einfach so schnell wie sie können ein so gutes Raumschiff wie eben möglich mit den Teils, die man halt zufällig findet. Aber du hast gar nicht genug Zeit, um jetzt das optimale Raumschiff zu bauen, weil man hat irgendwie nur eine Minute oder so und muss halt seine 20 Teils da zusammenpacken und aufpassen, dass man auch genug Energie und was weiß ich hat, sonst funktionieren ganz viele Teile von einem Schiff nicht. Und am Ende hast du da so ein komplett dysfunktionales Schiff
Kann ich das noch ein bisschen
und
ändern?
hast also Richtungen, wie schnell man in welche Richtung ausweichen und rennen kann. Und dann macht man ein Rennen gegen die anderen. Und unterwegs wird man von Piraten angegriffen, kommt in Meteoritenschwaben, dein Schiff wird befeuert und fällt einfach auseinander. Und meist ist es so, dass bevor überhaupt irgendwer auch nur im Ziel ankommt, alle Schiffe kaputt gegangen sind. Und dann wird geguckt, wer hat am meisten Geld unterwegs noch eingesammelt. Aber wenn man raus ist, dann null. Ja, das ist das Spiel.
Okay.
Galaxy Trucker. Also sehr witzig, aber halt ja, mehr so ein Joke-Game, würde ich behaupten.
Ja,
Also nicht so
klingt doch,
strategisch. Die anderen sind
klingt,
Setting.
aber klingt aber ganz witzig für so zwischendurch mal so ein.
Ja, ich fand's auch nett. Also es
Ne?
ist ein lustiges Spiel, ja. Die anderen von ihm sind Zeti, cooles Spiel. Shackleton Base, kennst du das? Kenne ich nicht.
Kenne ich gar nicht, vom Namen auch nicht. Also ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört, aber kann ich gar nicht zuordnen.
Nee, ich auch nicht. Dann Astrobinen, ich glaube, das ist
Das
von
kennst du?
Stormeier, ne?
Genau, das.
Genau, ja. Letztes Jahr
Weißt du,
irgendwie.
welches das ist?
Ja, genau. Ja,
Ja.
ist es Apiary auf Englisch?
Ja,
Jedenfalls
genau, ja.
würde ich das gerne mal spielen. Das hat ein sehr cooles Thema. Astrobinen eben. Und Road for the Galaxy, ein Klassiker.
Classic.
Ja.
Ja, ich habe noch einen ganz schnellen wieder vom guten Doc Deli. Ganz liebe Grüße auch an dich. Der Marcel hat gesagt, Nemesis.
Easy. Ja, da dachte ich nämlich auch, also Nemesis ist natürlich irgendwie, wenn ich das richtig verstehe, ich habe das nie gespielt, im Raumschiff, aber das Thema ist ja eigentlich eher Horror. Ist da dann, ist das so, es
Aber
gibt
es
ja
ist schon
Aliens, ne?
Sci-Fi,
Es
oder?
ist auf jeden Fall Sci-Fi. Ja. Ja, aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, das ist für mich primär Horror. Also, aber es ist halt einfach beides.
Ja, es
Genau.
kann Horror sein, aber halt ist halt auch Sci-Fi. Es ist
Genau,
jetzt.
genau. Ah, da muss ich mir gerade in meine schlaue Liste fürs Raten gleich mal kurz eine Notiz machen, wo mir das so auffällt.
Falls man es nicht
Genau.
gehört hat, ich habe geschluckt.
Doch, war gut hörbar. Ja. Flatbed, liebe Grüße an John. Er schreibt Nemesis. Na klar.
Da kommt der Daumen auch direkt mit rein.
Ja.
Soll ich den Moritz machen? Der hat nämlich auch auf Instagram
Ja,
geschrieben.
klar, ja.
Star Realms hat das gleich einfach nochmal da geschrieben.
Ja, sehr gut.
Und eine Nachricht habe ich hier noch auf Instagram. Die würde ich einfach mal frecherweise wieder abspielen, damit wir wieder mal eine Stimme hören hier im Podcast, die wir noch nicht gehört haben. Ich kläre gerade noch im Hintergrund, ob ich sie nutzen kann. Wenn ihr sie hört, habt ihr Glück. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt Pech gehabt.
Science Fiction ist wirklich nicht meins, also wirklich nicht. In meinem Tank befindet sich auch wirklich gar keins damit. Mit dem Thema. Okay, ich korrigiere, es befindet sich nichts da drin. Es gibt ein Spiel, so gut, dass ich die Sprache noch nicht aufnehme, dann kannst du noch was, hast auch noch was zum Verwerten. Planet Unknown. Das mag ich nicht fürs Thema, sondern das mag ich für die Spielmechanik. Aber es hat ein Science-Fiction-Thema, von daher Planet Unknown. Wenn du möchtest, schicke ich es auch gerne noch da rein. Also schreibe ich es da rein.
Ja,
Ja, Planet
das
Unknown. Kann ich
klang auch
gut
schon
sagen.
so in der Nachricht, als ob ich es verwenden dürfte, so wie es ist.
Also war ja relativ eindeutig, ne?
Ja.
Gott sei Dank. Ja, Planet Unknown hat mich nicht so gepackt, leider. Ich habe das zweimal gespielt, einmal mit diesen, also in dem Spiel baut man sich so einen Planeten auf und versucht den eben, also ja, zu befüllen und dabei Punkte zu sammeln und vielleicht sogar noch irgendwie Leute einzusammeln, die da irgendwie sind, aus irgendeinem Grund. Am Anfang spielt man das als Einsteiger, alle mit dem gleichen Planeten und dann klang das irgendwie ganz nett und hatte so ein cooles Rondell, also das so ein Kreis in der Mitte und dann weiß man immer gar nicht, also derjenige, der dran ist, darf sich einfach aussuchen, was er möchte aus diesem Teil. Und dann wäre es halt so zu ihm hingedreht, dass er das da gut wegnehmen kann. Und alle anderen haben dann einen Teil, was ihnen dazu sozusagen dadurch zugewiesen wird. Dann müssen sie das von da nehmen und bei ihnen einmal. Also es ist im Grunde dann so ein Tile-Lane-Game. Und man hat einmal, wenn man dran ist, eine gute Auswahl und sonst nie. Und danach dachten wir, ja, könnte ja ganz nett sein. Und es gibt auch dann so besondere Planeten und besondere also Faction-Abilities, dann wird das Ganze asymmetrisch und wir waren so total, wow, jetzt wird das bestimmt voll cool. Und dann hat uns diese ganzen extra Planeten überhaupt nicht gefallen und das Balance war komplett whack. Also es gab auch viel bessere und viel schlechtere Planeten und das hat uns direkt versaut und dann haben wir es nie wieder gespielt.
Ja, krass.
Ja,
ich weiß über das Spiel nur, dass es so eine krasse Box auch hat mit krassem Insert schon da drin und allem, dass das alles so haargenau auch passt, dass die Plättchen alle schon ihre Aufbewahrungsboxen haben irgendwie.
Dadurch, dass es dieses Drehding hat, mussten die sich was Gutes überlegen, wie man das stored, ja.
Ja, das hat, glaube ich, auch geklappt, so wie das aussah immer.
Und hat, hat auch, glaube ich, Preise abgesandt. Also Leute mögen das Spiel sehr gerne.
Ja, anscheinend auch. Das war der gute Dice in the Background, der gute Dennis auf Instagram. Gern mal reinfolgen.
Und damit können wir, glaube ich, zu unserem Top 5.
Das ist also, ja, damit können wir zu unserer Top 5, genau.
Genau, wer möchte einsteigen?
Ich kann gerne einsteigen, wenn du willst. Ich bin so ein Einsteiger auch.
Alles klar. Einsteigerspiel, bitte.
Ja, Einsteigerspiel. Alles klar. Mein erstes Spiel ist ein Spiel, welches mit Tieren zu tun hat, die in den Weltraum fliegen. Und nein, es sind keine Bienen oder sonstig irgendwie, Affen oder sowas, Hunde, die in den Weltraum fliegen, andere Tiere. Und zwar geht es darum, dass wir unsere Rakete mit geschicktem Würfelglück ins Universum fliegt, an allen Planeten und Monden vorbei, bis man letzten Endes in der Milchstraße angekommen ist. Und das letzte war noch ein kleiner Guess, um welches Tier es geht.
Habe ich das mal gespielt? Kenne ich das?
Ich weiß es nicht, ob du es gespielt hast.
Das kommt mir gerade überhaupt nicht bekannt vor.
Tja, was soll ich sagen?
Aber ich kann erraten, man ist kein Hund?
Nee.
Man ist in jeder das gleiche Tier?
Ja.
Okay, jeder ist ein Affe?
Nein. Du redest jetzt einfach nur. Denk nochmal an meinen letzten Hint.
Milchstraße.
Genau. Wir wollen auf jeden Fall zur Milchstraße am Ende kommen.
Ja, dann ist es halt ein Säugetier.
Okay, du hast absolut Katzen. Gar keine Ahnung. Wir sind Katzen, richtig.
Okay, wow.
Und das Spiel heißt Mlem.
Ah, das ist dieses, das ist wie Cascadia, nur in gut und von Knizia oder Rosenberg?
Nee, gar nicht. Okay, es ist ein Würfelspiel und wir suchen immer eine unserer Katzen aus. Jede Katze kann eine andere Fähigkeit sein, also es gibt 10, lass es 10 Katzen sein pro Team. Du suchst immer eine Katze deines Teams aus, die jetzt in diese Rakete geht und dann würfelt der Captain eben und darf alle Würfel nutzen, die eben angrenzend zu der aktuellen Raketenposition sind. Und dann sucht er sich eben eine.
Bitte? Ich sehe die Parallelen zu Celestia.
Du hast Cascadia gesagt.
Das hat damit gar nichts zu tun.
Nee.
Ich meinte, es ist ein Celestia in gut. Und es ist von Knizia. Ja, sehr schön. Sorry.
Ja. Ja, Mlem ist übrigens das Geräusch, was die Katzen machen, wenn sie schlecken. Okay. Darum heißt das Spiel so. Es gibt noch die Erweiterung, die heißt dann so wie das Geräusch, wie Hunde machen, wenn sie schlecken. Ich weiß aber gerade nicht, wie es heißt. Ja, auf jeden Fall ist es ein Push-Your-Luck. Ne? Wir fliegen mit dem Raumschiff bis nach oben eben zur Milchstraße und können immer an bestimmten Punkten, Mond oder Planet, entscheiden, wollen wir hier aussteigen oder nicht. Wenn das du dann. Ist
sehr nah, oder? Also du hast ja beide gespielt dann offenbar.
Ja, genau.
Okay. Ich habe kurz nachgeguckt, Blep steht da.
Ist Blep. Die Erweiterung. Ja, Blep. Perfekt. Ja, Celestia habe ich auch gespielt, mit euch schon ganz, ganz oft auch. Ja, es ist quasi sehr, sehr nah, nur dass der Captain oder derjenige, der jetzt würfelt und seine Handkarten bei Celestia ja ausgibt, nicht wechselt, sondern der Captain ist der Captain für die Runde und der ist dann so lange da, bis das Raumschiff ganz oben angekommen ist oder alle ausgestiegen sind oder das Raumschiff abstürzt. So lange würfelt er und er muss auch immer mehr Würfel abgeben, weil immer wenn er sich für eine Zahl entscheidet, muss er die Würfel dann der gleichen Zahl alle abgeben. So viele Schritte geht das dann aber vor. Also wenn ich jetzt 3 Vieren habe, gehe ich 12 Schritte nach vorne, wenn das eben wertbar ist, die Vieren. Wenn nicht, dann halt eben nicht. Ja. Wenn ich nur noch einen Würfel habe, dann darf ich aber diesen Würfel immer nutzen und versuchen weiterzukommen. Der ist dann nicht irgendwann weg, der letzte.
Und du sagst, für jemanden, der schon mal Celestia gespielt hat, ja oder nein, lohnt sich Mlem trotzdem zu kaufen, zu spielen? Also spielt natürlich schon wahrscheinlich, aber...
Zu spielen auf jeden Fall. Ich finde es auch so ganz cool, ja. An sich schon. Man hat dadurch, dass man eben nicht hier seine Handkarten hat, sondern versucht jetzt den anderen auszuspielen, welche Katze tue ich jetzt da rein? Weil es gibt noch so Katzen, die sagen, hey, du hast jetzt einen Würfel weniger. Oder, hey, wir haben hier einen Joker-Würfel, damit du es für dich ein bisschen leichter hast, kannst du nochmal so ein bisschen taktieren vielleicht, wie jetzt deine Katzen eben agieren. So, also, wie jetzt diese Runde ausgeht eben. Wenn dein Captain aussteigt, ist der nächste Spieler der Captain, der dann auch noch den laufenden Flug eben weitermacht. Also von daher, ja, ist eigentlich ganz, ganz cool.
Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich war sehr überrascht, das ist ja ein Spiel von einem der Designer schlechthin, dass sich das dann trotzdem so ähnlich anfühlt wie, also ich habe es nicht gespielt, aber von der Beschreibung, wie ein existierendes Spiel, fand ich irgendwie sehr überraschend. Also.
Ja, verstehe, was du meinst. aber hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, dass das irgendwie das Gleiche ist.
Ja, mir wurde es halt direkt so beschrieben damals. Wir hätten das mal fast gespielt an einem Spieleabend, hatten dann keine Zeit mehr. Und das ist aber auch die Gruppe, mit der ich mal eine Zeit lang ganz viel Celestia gespielt habe.
Ja, verstehe.
Aber die mögen auch Katzen sehr gerne. Und dann, also es ist natürlich besser, weil es gibt Katzen statt fliegende Schiffe. Also es ist natürlich, das Thema gewinnt.
Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Was ist denn dein nächster Titel?
Ist ein Spiel von einem auch sehr berühmten Designer, nicht so groß wie Knizia, aber auch einem berühmten Designer, denn er hat eine neue Mechanik erfunden für dieses Spiel und damit praktisch der Brettspielwelt vorgestellt damals und die mittlerweile in vielen Spielen findbar ist und ein neues Action-Selection-Ding. Wir versuchen einfach die meisten Punkte zu haben, indem wir unsere ich glaube, jeder Spieler ist eine Alien-Rasse, könnten auch Menschen sein, und wir haben halt einen Heimatplaneten und wir versuchen, die auszubauen, indem wir weitere Planeten kolonisieren. Und
redest du von wie heißt es denn, dem Gegenpart zu Terraforming Mars? Galaxy...
Ja, ist im Titel.
Wie heißt es denn? Sag doch mal.
Kannst du gerne sagen. Du hattest es ja schon fast.
Ja.
Tom Lehmann, Rio Grande Games, glaube ich.
Ja. Galaxy ist im Titel. Ja, das ist nicht das, was ich meine.
Okay, ich verrate es gerne. Race for the Galaxy.
Ah, nee, das ist es nicht.
Wir hatten schon mal Roll for the Galaxy, das ist dann die Würfelversion davon, die Dice-Version. Mhm. Und das Coole an dem Spiel ist, es gibt halt...
Ich hatte Gaia-Projekt im Kopf.
Ah, okay, ja. Nee, es gibt 5 verschiedene Aktionen, also zum Beispiel neue Planeten erst finden oder kolonisieren oder Produktionsstätten ausbauen oder irgendwie Güter verkaufen oder Güter anbauen, glaube ich. Das sind so diese 5 Aktionen. Und jeder Spieler sucht sie gleichzeitig aus und legt sie verdeckt hin. Mhm. Und dann werden die aufgedeckt und dann darf jeder das machen, was passiert. Also alle Aktionen, die ausgewählt wurden, machen dann alle, sodass du immer gleichzeitig spielst. Und Natürlich, wenn du, aber in einer festen Reihenfolge. Und wenn du sozusagen korrekt errätst, was mein Gegenüber jetzt wahrscheinlich macht für eine Aktion, kann ich dann was machen, was darauf aufbaut, um eben schneller zu sein. Wenn das allerdings nicht macht oder wir das beide machen, dann wasten wir beide unsere Runden. Und dann gibt es ganz, ganz schnell so ein cooles Pokern, wer jetzt welche Aktion macht. Ja, genau. Und das gibt es dann seitdem auch in Spielen wie Roll for the Galaxy und Ares Expedition und genau. Also Simultaneous Action Selection ist so ein Ding geworden daraufhin. Und deswegen wurde das Spiel auch in die Board Game Geek Hall of Fame aufgenommen dieses Jahr, also für diese Mechanik.
Okay, cool.
Ja, und ich bin ein großer Fan, ja.
Nee, noch hat mir gar nichts gesagt jetzt tatsächlich. Also vom Titel her ja, aber sonst noch nie Berührungspunkte mit gehabt.
Ja, kann ich dir gerne mal
Das
zeigen, so ein Kartenspiel eben.
wird mir oft passieren bei diesen Sci-Fi-Spielen. So viele habe ich davon noch nicht so gespielt.
Auf geht's, nächstes Spiel.
Nächstes Spiel, da bin ich mir nicht so sicher gewesen. Da haben sich zwei Spiele echt um diesen Platz geschlagen. Aber am Ende hat sich einer, glaube ich, in meinem Kopf durchgesetzt, wo ich gesagt hätte, boah, nehme ich lieber diesen Titel, der ist mir irgendwie wichtiger auf der Liste als der andere. Und zwar ist es ein Spiel, welches als 2 gegen 2 gedacht ist,
Das
aber
ist schon mal
auch
selten.
als 1 gegen 2 gespielt werden kann oder 1 gegen 1, aber es ist nicht mehr so gut, kann auch solo gespielt werden im schlimmsten Fall, aber als
Doppelkopf.
2 gegen 2 ist es auf jeden Fall gedacht und man spielt dort entweder die Menschen oder die Alienrasse und beide Seiten teilen sich dann nochmal auf. Entweder man ist auf dem Planeten oder im Weltraum und versucht so eine Schlacht zu kämpfen. Es ist ein sehr asymmetrisches Spiel. Beide haben unterschiedlichste Aktionsmöglichkeiten. Es ist ein Expertenspiel. Also da hat jeder
Nemesis?
sein eigenes Regelwerk. Bitte?
Das ist nicht Nemesis, oder? Ich habe
Das
es nie
ist auf gar
gespielt.
keinen Fall Nemesis.
Ich habe es nie gespielt. Okay, ich war gerade so, was, wenn das Nemesis ist? Okay.
Du kennst es nicht?
Ich glaube nicht. Sag mir nichts, nee.
Okay, es ist ein Spiel, welches leider nicht so den Anklang gefunden hat. Es hätte den Durchbruch für den Verlag sein sollen, aber es hat leider nicht geklappt. Verteidigung von Procyon 2. Oder wie es auf der Schachtel steht, Verteidigung von Procyon 2.
Oh nein, ist er im Titel ein
Ja,
Typo?
ja, ja. Und die haben es
Okay.
auch so weiterverkauft. Das ist geil. Ja, es ist ein echt krasses Spiel. Du kennst ja unseren Tisch, einmal 2 Meter. Unser Tisch ist zu klein dafür. So groß ist das Spiel. Und ja, jede Fraktion, also alle 4 Seiten, hat halt sein eigenes Regelwerk. Es gibt ein Regelwerk für die Grundregeln, die alle betreffen, und einmal diese 4 Regelwerke für die einzelnen Fraktionen. Und du musst den ersten Abend eigentlich Videos losschicken. Gibt es einen YouTuber, der hat da für jede Fraktion und allgemein auch nochmal sein eigenes Regelwerk eben vorgestellt, die einzelnen Regeln erklärt. Das kannst du eigentlich vorher super verschicken. Der Pottmeeple war das. Und ja, wenn du darauf Bock hast, das ist schon so ein kleines Event auch. Da musst du auch 3, 4 Stunden für einplanen. Vor allem für die Erstpartie vielleicht sogar 4, 5 Stunden. Ja, ist eine krasse Miniaturenschlacht im Weltraum oder eben auf der Erde. Und beides muss zusammen funktionieren. Also du musst Erde mit Weltraum gut zusammenspielen, damit du überhaupt eine Chance hast gegen das andere Team. Ist eine crazy Erfahrung gewesen, das zu spielen. Und es war auch super cool. Das würde ich tatsächlich auch immer bevorzugen vor Twilight Imperium.
Okay, ja, wahrscheinlich beide ähnlich komplex und man muss sich bei beiden vorher ein Video anschauen und dann
Ja.
gibt es eine epische Schlacht. Ja, spannend. Okay.
Und halt dieses
Schade für
2
den.
gegen 2 finde ich halt auch so nice, ne?
Ja, das
Das
ist
hatte
schon
ich
selten.
jetzt, habe ich in der letzten Folge, glaube ich, schon dir gesagt mit, sag mal schnell, Terra, nein, Kraslov Burgund, die Burgen von Burgund, ne, dass das ja auch so cool war, das Teamspiel.
Ja.
Irgendwie, glaube ich, dieses 2 gegen 2, das mag ich. Irgendwie wirklich gerne.
Okay, ja. Ich glaube, ich habe das nur einmal in 2 gegen 2 Spiel gespielt und das war irgendwie. Beide sind so ein zweiköpfiger, wie heißt das? Ettin heißt das, glaube ich, diese zweiköpfigen Fabelwesen.
Ja.
Und jeder ist halt ein Kopf.
Okay, das klingt nach Kooperation.
Ja, aber nur so halb, weil man darf, also die Köpfe haben eigene Meinungen und streiten sich auch gerne.
Wie im echten Leben ist.
Wie das ist mit zwei Köpfen.
Wer kennt's nicht, das Problem? Man wacht morgens auf und hat zwei Köpfe. Ja,
Dann
dein nächster Titel.
mein nächster Titel habe ich auch überlegt, ob der hier oder ein höher kommt und dann ist er jetzt aber hier gelandet. Und das ist praktisch das Pendant, was berühmter geworden ist zu The Defense of Procyon 3. Und ich habe es auch einmal gespielt und im Vorhinein
Darf ich
sollte
jetzt
man sich
schon
Videos
fragen?
angucken. Ja, gerne.
Ich versuchte gerade einen witzigen Titel rauszuholen, aber mir fiel gerade so spontan keiner ein. Twilight Imperium.
Ist genau richtig. Es ist natürlich Twilight Imperium, die berühmteste Heavy Game Space Opera Schlacht schlechthin, glaube ich. Also, das ist so für manche der Heilige Gral.
Ja, das kann ich ein Lied von singen, wenn ihr die Board Game Theory auch zufällig hört. Der Dirk, das Pony, der Anchorman, derjenige, der quasi alles in Zaum hält, so dass keiner da durcheinander spricht, ist der Fanboy schlechthin von diesem Spiel.
Ich fand es auch sehr cool, als ich es mal gespielt habe, muss ich sagen. Also mir hat es gut gefallen. Ich würde mich auch als Fan betiteln von diesem Spiel. Aber wann kann man da, also das kannst du ja, also es gibt so viel noch zu erkunden, so viele Policies, die ich noch nie gesehen habe und Factions, die ich noch gar nicht kenne. Also das Spiel ist einfach zu groß und man kann es gar nicht je erkunden. Es sei denn, du lebst irgendwie in einer 6er-WG mit Leuten, die das auch wollen.
Er macht jährlich mehrere Treffen dafür auch, ne? Die machen da mehrere
Genau.
Events draus. Der kennt alles in- und auswendig in diesem Spiel. Der hört Podcasts zu diesem Spiel. Der spielt parallel mehrere Online-Runden und so weiter. Also, das
Krass,
ist ein.
online sogar, okay.
Da gibt es so ein Discord tatsächlich, so eine Discord-Umsetzung, wo du dann das
Cool.
irgendwie spielen kannst. Ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, aber ja, es ist ein bisschen cracky.
Ja, ich frage mich immer bei sowas, gerade, also das Spiel hat ja auch so ein bisschen Diplomatie-Aspekte, also relativ große. Und das geht
Große.
natürlich so ein bisschen verloren dann wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, die sagen, die schreiben dann halt, ne?
Ja. Ja, klingt cool. Also, cooles Spiel. Dauert halt den ganzen
Ja,
Tag.
das ist so ein 8-Stunden-Spiel und das Spiel ist halt auch größer als alles, was man an Tischen im Leben hat.
Da war ich
Es
ganz
ist.
stolz, wenn das bei mir gespielt, als ich meinen neuen großen Brettspieltisch bekommen hatte und es hat alles drauf gepasst. Konnte ich ganz, 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 war ich stolz.
Echt
Jo.
krass. Ja, nee, also das ist wirklich ein Event. Da muss man sich einmal im Leben drauf einlassen, finde ich. Dann kann man sagen, man ist ein echter Brettspieler.
Ah, dann, geil, okay. Wenn das der Test ist, dann bin ich echt der Brettspieler, das freut mich. Okay. Ja.
Ja, ich
Ja, kann ich
hab's
aber verstehen.
einmal gemacht. Jetzt bin ich einer.
Ja, du bist also auch Brettspieler.
Ich bin auch Brettspieler, ja.
Sehr schön. Ja, nee, toll
Achim auch
Review.
anscheinend. Er
Finde
hat es
ich
ja auch erwähnt.
schön. Zumindest mag er es. Vielleicht hat er es gar nicht gespielt und mag nur die Idee. Weil
Ja.
ich kenne auch viele, die haben das Spiel im Schrank und denken, das ist voll cool, aber konnten es noch nie spielen. Also.
Für Leute, die eine kürzere Variante wollen, die können sich mal Twilight Inscription anschauen. Das ist das Roll and Write dazu.
Alles klar.
Mein dritter Platz 3, ne?
Ja,
Mein
richtig.
Platz 3. Okay, ich glaube, das kennst du auch nicht. Und zwar, es ist ein Spiel mit einem Tech-Tree.
Ah, warte, 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 warte. Doch, 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 doch. Wenn du damit anfängst, dann kenne ich das. Und du hast es mir, wir haben das mal auf Boardgame Arena gespielt.
Ah, verdammt, stimmt, wir haben es schon auf Board Game Arena gespielt, ja.
Ich komme nur gerade nicht, ich weiß den Titel nicht mehr.
Ja, dann weißt du es wohl nicht, würde ich sagen.
Ja, doch, doch, ich weiß genau, wie es Beyond the Sun heißt es.
Ah,
Ja.
verdammt, richtig, es ist Beyond the Sun. Das war ja langweilig. Hätte ich mal damit
Ja,
nicht
aber wenn du mit
angefangen.
Tech Tree anfängst, komm, das ist ja.
Das hätte ja immer noch alles sein
Nee, 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 es gibt nur ein Spiel mit Tech Tree.
können.
Und
Okay, ja, in Beyond the Sun haben wir ein Tech Tree, genau. wir müssen quasi unsere Arbeiter, sind es Arbeiter, unsere Figuren platzieren, so dass wir eben auf bestimmten Wegen diesen Tech Tree entlang gehen. Dabei müssen wir, da sammeln wir ja Materialien, um Weltraumschiffe in Form von Würfeln eben zu platzieren, und die können wir dann eben auch von Planet zu Planet steuern, und da gilt es dann eben immer eine Mehrheit zu haben, und dadurch nehmen wir den eben ein, diesen Planet, und kriegen Punkte und gegebenenfalls extra Fähigkeiten, die wir dann aktivieren können. Ja, im Grunde ist es wirklich ein Spiel, in dem man versucht, so weit wie möglich auf diesen Tech Tree nach vorne zu kommen, damit man die besten Sachen eben nutzen kann, um so am Ende auch dann auf dieser Raumschiff-Welt, es gibt zwei Maps, einmal den Tech Tree und einmal diese Weltraumschlacht, damit man auf beiden Seiten dann gut dasteht. Ja, es ist ein super süchtig machendes Spiel, finde ich. Anfangs habe ich das nur gespielt auf Board Game Arena, eine Runde nach der anderen. Es sind bestimmt 20 Partien, die ich da schon drin habe. Ich habe es leider nicht in echt, aber es ist schon super nice. Ich mag den Mechanismus mit diesem Tech Tree. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und das Gute ist dadurch, dass dieser Tech Tree ist halt nicht fix. Das heißt, in jeder Runde kann dieser Durchgang anders sein, und du kennst noch nicht alle Karten nach dem ersten Mal, da sind immer noch Sachen neu dann für dich, und je nachdem, für was du dich interessierst, Wissenschaft, Militär und keine Ahnung, was das letzte ist gerade aus dem Kopf, gibt es halt eben unterschiedliche Wege, wie du dich dann auch nochmal voranbringst und so mehr Punkte machst am Ende des Spiels, aber auch anders punktest als andere.
Ja, ich erinnere mich, ich bin, glaube ich, damals auf Wissenschaft gegangen, und das war sehr, sehr zufriedenstellend, dann dadurch noch mehr Punkte woanders zu machen.
Ja, genau. Das alles spielt irgendwie so ein bisschen immer mit zusammen. Das ist sehr, sehr cool gewesen, das Spiel. Ist schon lange nicht mehr gespielt. Aber immer noch einen so hohen Stellenwert, ja, dass es auf Platz 3 in dieser Liste ist.
Sehr cool, sehr cool. Meine Nummer 3, das ist so ein Spiel, wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich Lust hätte, das nochmal zu spielen.
Oha.
Aber es verdient trotzdem diesen Platz, weil es einfach so besonders ist. Es gibt kein Spiel mit verrückteren, also mehr Asymmetrie und verrückteren Faction Abilities wie dieses Spiel. Also, das ist wirklich so, wie soll ich sagen, also mutig einfach im Design. Dass es schon wieder eigentlich zu mutig war und deswegen nicht gut gebalanced ist und deswegen total die Kack-Erfahrung sein kann und deswegen vielleicht gar kein gutes Spiel ist. Aber sie haben sich's getraut.
Redest du von... Ich hab's noch nie gespielt, ich rate jetzt einfach ins Blaue.
Ja, ja, ja.
Redest du von Arx?
Nein.
Okay.
Arx ist ein ganz altes Spiel. Arx ist ja ganz neu. Das Spiel ist von 1979. Und kam aber ja dann jetzt 2019 nochmal neu raus.
Redest du von dem Dune-Spiel?
Ich rede von dem Original Dune-Spiel, genau. Ah. Und wenn man das mal zu sechst spielt, also mit allen Faction Abilities aus dem Base Game, ist es einfach ein richtig, richtig cooles Erlebnis, wie man sich dahinter gehen kann, ist wirklich unglaublich. Also das Spiel ist so krass gemein. Das ist wirklich, wirklich, wirklich hart. Also man kann entweder alleine gewinnen oder mit jemandem anderen. Und das sorgt dann dafür, dass man zum Beispiel sagen kann, hey, hast du nicht Lust, den nächsten Kampf hier gegen mich absichtlich zu verlieren, damit wir dann eine Allianz gründen können, um gemeinsam alle drei Stützpunkte oder sowas einzunehmen, um den Sieg halt zu erreichen. Nur um dann in der nächsten Runde zu sagen, ja, tja, jetzt hast du verloren und ich muss ja gar nicht drauf eingehen. Und ist es einfach so unglaublich gemein, oder dass Leute dann so kurzfristig also aus Allianzen wieder rausgehen und ah, es ist so fies. Und dann kannst du zum Beispiel, du kannst dieses Spiel gewinnen und trotzdem verlieren. Du kannst gewinnen, aber es gibt eine Faction, die einfach am Anfang des Spiels aufschreibt, wer sie glaubt, in welcher Runde gewinnt. Und wenn das dann tatsächlich passiert, dann gewinnen die stattdessen. Das heißt, du musst aufpassen, wenn jemand dir sozusagen zu einfach die Position offen lässt, die dir glaubt zu gewinnen, dann musst du überlegen, hey, kann ich jetzt überhaupt drauf eingehen? Oder ist das eine Falle? Und sie will das nur. Und wenn ich das mache und gewinne, verliere ich stattdessen. Ja, viele geil. Spiele haben ja Geld, um zu handeln, ja?
Ja.
Und dann gibt es eine Bank und an die geht das Geld. In diesem Spiel ist das ein Spieler. Alles, was wir handeln, geht an einen
Oha.
Spieler. Wie unfair ist das?
Oha.
Hä? Was soll das? Ja.
Ja, ich wäre gern die Bank.
Ja, genau. Kann so sein. Also unglaublich geil.
Ja, mega.
Ja,
Klingt,
also
ja, du hast
richtig
mir
gut.
schon öfter davon erzählt. Das klingt jedes Mal lustig.
Mutiges Design, super lustig, kann aber auch halt maximal frustrierend und scheiße einfach sein. Also, ja, wild. Das Spiel ist einfach wild.
Ja, glaube ich dir. Klingt aber doch so, als hätte ich Bock darauf, das mal zu spielen. Aber ich verstehe,
Geil.
warum du überlegst, es nicht nochmal zu spielen.
Ja, genau, richtig. Ich hab's dann auch, also noch zweimal gespielt und beide Male hat derjenige, der das Spiel am besten kennt, einfach in Runde 1 gewonnen.
Geil.
Ja, toll, oder?
Dann ist es ein gutes Spielerlebnis und es direkt sich qualifiziert für einen schlechten Spieleabend haben.
Genau, ja, genau. Dune wird sich da gut einreihen, je nachdem, was passiert. Denn, nur um nochmal zu highlighten, wie unfair dieses Spiel ist, am Anfang, man hat so Generäle und die sind halt viel, viel stärker als deine Units. Also, die geben dann, also du kämpfst irgendwie mit 6 Units, die haben dann Stärke 6. Und dann gibt es aber auch nochmal Generäle, die alleine haben irgendwie eine Kampfkraft von plus 8 bis plus 12 oder so, dann auf deine Gesamtkraft für den Kampf. So, und du legst halt diese Generäle immer beim Kampf, musst du dir aussuchen, welcher General der jetzt gerade kämpft. Ganz am Anfang, bevor man anfängt, werden zufällig Verräter ausgewählt. Das heißt, jeder dieser Generäle ist nochmal auf einer anderen Karte sozusagen abgedruckt und wird dann einfach an die Spieler verteilt, an alle. Und wenn du halt jetzt kämpfst und du hast diesen General und du spielst gegen denjenigen, der diesen gleichen General als Verräter gezogen hat, dann kann er dir einfach diese Karte zeigen und sagen, nö, sorry, dein eigener General kämpft eigentlich auf meiner Seite und du verlierst automatisch den Combat und alle deine Leute sterben. Und dann kann es halt auch passieren, dass du dadurch sofort deine Homebase verlierst und dann jemand das Spiel sofort gewinnt. Einfach nur, weil er Pech hatte, dass das ein Verräter war. Was voll fies ist, aber auch super thematisch, weil das ist genau, was in dem Dune-Buch oder dem ersten Film auch wirklich passiert. Die hatten einfach
Okay,
keine
krass.
Chance, weil es gibt einen Verräter, die haben einfach sofort ihre gesamte, also alles verloren. Das passiert so in dem Buch, das kann auch so in dem Spiel passieren. Ob das jetzt spaßig ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist halt thematisch und
Ja.
super mutig. Also, ja, krass. So, jetzt höre ich auf.
Ich merke, du bist auch ein Fanboy von diesem Spiel.
Auf jeden Fall. Ich will zwar nicht mehr spielen, aber ich bin Fanboy.
Ja, sehr gut, ich verstehe, ich verstehe. Ja, wahrscheinlich bist du auch ein Fan von meinem nächsten Spiel, Platz 2.
Okay, also ich habe mir noch C2 aufgeschrieben, die kamen noch nicht dran. Aber ich wundere mich auch, ob nicht noch mir noch eins fehlt. Ich lasse dich mal erstmal kurz anfangen.
Okay. Und zwar ist dieses Spiel einem Film nachempfunden oder einem Buch
Nemesis.
nachempfunden.
Nemesis.
Nein.
Nein, ich rate es immer wieder, okay?
Einfach, mein Platz 1 ist Nemesis.
Muss, ja, werde ich auf jeden Fall raten. Hallo?
Und in diesem Spiel, es ist ein Worker Placement mit Deckbuilding-Elementen.
Eigentlich müsstest du jetzt aufhören und ich müsste es finden, oder?
Ja, schon.
Dune Imperium.
Richtig.
Sehr schön, okay. Ja, sauber.
Ja, Dune Imperium, meine Platz 2 hier an diesem heutigen Tag. Ja, es ist nicht ganz so thematisch vielleicht wie dein Spiel für Dune. Jetzt
Aber
so.
auch,
Aber
ja.
auch.
Der ist halt moderner, ne? Es ist
Genau.
halt fair. Und Dune ist nicht fair. Ja,
Ja.
also das ist ja der Roman, die Romanvorlage. Ja.
Ja, wir haben für alle, die es nicht kennen, ein Brett vor uns, in dem die einzelnen Familien, ich weiß nicht, wie man es nennt, ich habe den Film nicht geguckt, eben
Ja,
ihre,
ich glaube, das sind einfach Charaktere.
ja, ne, ich meine jetzt die Einsatzfelder. Die einzelnen Familien haben da doch auch an der linken Seite,
Okay, ja, okay, diese Factions, okay,
ja, ihre,
ja.
genau, da können wir eben unsere, ja, unsere Arbeiter draufsetzen, ist ja ein Arbeit-Einsatz-Spiel hier, Worker Placement, oder eben auf dem Planeten selbst, an den verschiedenen Orten, oder im Council, wo wir dann einen Sitz quasi einnehmen, um mehr Stimmrecht zu kriegen und so weiter, müssen wir dadurch versuchen, eben sehr viele, ja, Punkte zu sammeln. Auch das Spiel endet, sobald er eine 10 Punkte erreicht hat. Und ganz nebenbei, nachdem alle ihre Karten ausgespielt haben, haben wir noch eine zweite Runde, in dem wir die übrigen Karten, die wir noch auf unsere Hand gehalten haben, eben auch nochmal ausspielen dürfen. Und das sind dann meist Karten, die wir für den Kampf nutzen. In der ersten Runde sammeln wir dafür schon mal die nötigen Kämpfer, Krieger, Raumschiffe, Sandwürmer, whatever, je nachdem, welche Dune Imperium Uprising, was weiß ich, Variante wir jetzt eben spielen. Und ja, dann wird es eine große Schlacht mit Hinterhalt und Intrigenkarten eben in dem Fall, wo es wirklich darum geht, welchen Platz möchten wir denn jetzt erreichen? Denn vielleicht möchten wir gar nicht immer Erster sein in einem Kampf. Es ist auch möglich, einfach nur Zweiter zu sein. Und weil man sieht immer die Belohnungen, je nachdem, auf welchem Platz man in dieser Reihenfolge dann am Ende dieses Kampfes ist. Und
manchmal sind die sogar besser.
Manchmal sind die besser für einen selbst, genau.
Ja. Was echt cool ist. So, da muss man das abschätzen. Will der andere überhaupt gewinnen?
Ja.
Wie viel will er ausgeben? Wie teuer kann ich es ihm denn machen?
Ja. Ja. Und so kann man dann eben, ja, hoffentlich ziemlich zügig, wenn man auch die Gunst der einzelnen Factions eben dann so bekommt, 10 Punkte erreichen und hat ein sehr, sehr spannendes Spiel, was bis zum Ende immer offen ist. Und meine Lieblingspartie ist immer noch natürlich unsere 6-Mann-Partie. Die war schon episch.
Ja, ja. Also die Dune Uprising-Variante kann man zu sechste spielen. Normalerweise ist das Spiel, glaube ich, nur zu dritt oder viert.
Viert,
ja. Und ja, die 6er-Variante, da spielt man dann in Teams 3 gegen 3. Und einer in dem jeweiligen Team ist gar nicht auf dem Brett, sondern ist nur ein Commander und kann seine beiden Leute unterstützen, was auch irgendwie nochmal so eine coole Dynamik hat. Der hat dann so eine andere Rolle so ein bisschen intern. Und das ist schon episch, ja.
Ja, ist sogar epischer gewesen jetzt als unsere 8er-Runde, wo wir quasi 4 Spieler waren, aber jeder zu zweit. Mhm. Das war auch witzig.
Und dann das normale Juno, also
das war Imperium.
Ja, ja, okay.
Genau.
Ja. Ja, super Spiel. Schön, dass es bei dir auch auf Platz 2 geschafft hat.
Auch auf Platz 2?
Ja, auch auf Platz 2 im Sinne von so hoch, denn es ist bei mir nicht auf Platz 2. Mein Platz 2, wenn wir diese Überleitung jetzt hier nutzen und du nicht noch was
gerne,
sagen
gerne, gerne.
Dann ist mein Platz 2...
Dune Imperium?
Nein. Ja. Aber ich werde es bei dir, glaube ich, hoffentlich richtig raten. Ich habe 3 Lieblingsspiele und ich kann mich nicht hier entscheiden im Leben, welche von den 3 ich mehr möchte. Aber mir ist auch gefallen...
Farming Mars.
Genau, 2 davon sind tatsächlich Sci-Fi-Games und deswegen heute hier vertreten. Und auf Platz 2, ich musste mich jetzt entscheiden hier für diese Ranking-Liste, ist es dann eben Terraforming Mars, mein Corona-Spiel geworden. Ich glaube, ich habe das jeden Abend zu Corona gespielt.
Oha.
Ich logge ja meine Spiele, ich habe es über 50 Mal gespielt, dieses Spiel. Ich habe auch alle Erweiterungen für dieses Spiel und 3D-Teils selber angemalt für dieses Spiel und an einer Stadtmeisterschaft letztes Jahr teilgenommen hier in München.
Oh, das war crazy, als du das erzählt hast.
Ja, es macht Spaß. Es ist vielleicht nicht immer fair, weil man kann irgendwie, also für die Leute, die Terraforming Mars nicht kennen, erstmal Schande, aber dann wir sind eine zufällige Corporation, ein Unternehmen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Unternehmen und die haben so, ja, eine gewisse andere Startvoraussetzung und wir versuchen eben im Jahr 2077 den Mars zu terraformen, daher der Name. Wir wollen nämlich das Ganze irgendwie bewohnbar machen, indem wir für ganz, ganz, ganz viel Geld künstliche Städte anbauen, künstliche Ozeane versuchen zu verschleppen oder die Temperatur erhöhen, indem wir Meteoriten auf diesen Planeten ziehen oder mit Treibhausgasen rumspielen oder nukleare Explosionen. Also wir können diesen Mars gestalten, wie uns lustig ist, mit ganz vielen Projektkarten, eben um im Namen von der Bewohnbarkeit dieses Planetens. Und sobald dann genug Ozeane und Luft und Wärme da ist, endet das Spiel und wir schauen eben, wer hat am meisten dazu beigetragen, in Form von Terraforming-Rating-Punkten und der ist dann der Sieger. Und ja, es ist sehr, sehr, ich weiß nicht, ich finde es immer sehr thematisch, teilweise auch sehr fies, aber immer, immer sehr lustig und irgendwie kann man sich so eine gute Geschichte dabei vorstellen, wie so ein ja, wie so ein Unternehmen eben so das handeln würde, um maximal Profit daraus zu schlagen. Ja, that's it. Ich glaube, dir gefallen die Take-That-Elemente nicht. Jetzt kannst du countern.
Mir gefällt das schon. Also das Spiel an sich ist schon gut, aber für mich kommt nicht die nötige Spannung auf, finde ich. Manchmal hat man so Runden dabei, die stören mich mehr, als ich dann Bock habe, das Spiel weiter zu erkunden, wo ich dann einfach wirklich nichts machen kann, nicht weil ich nicht will oder weil ich zu dumm bin, und ich kriege aber die Karten nicht, um bauen zu können, dann vielleicht auch effektiv. So, das muss ich mir dann irgendwie hart erkaufen alles, und das, ja, solche Runden sind halt dumm.
Ja, man kann da auf jeden Fall Pech haben also dass einfach andere Leute bessere Startkonditionen haben, weil sie Karten hatten, die halt besser synergieren, und dann kann man sich mehr Sachen leisten und dann kann man auch alles einfach kaufen und andere halt nicht.
Ja, das kann auch einfach die Start-Factions, wenn du mit denen schon nichts anfangen kannst, zu deinen Karten, die du ziehst. Ja, was natürlich cool ist, ist die Preludium-Erweiterung. Finde ich inzwischen auch, ist ein Must-Have, müssen wir uns zulegen.
Ja, das ist eine der wenigen Expansions, die ich als nötig betrachte. Verkürzt das Spiel erstmal um ein paar Stunden und sorgt dafür, dass jeder am Anfang ein bisschen was hat an Ressourcen, um Spaß zu haben sofort.
Richtig.
Das ist sehr wichtig, ja.
Ja, das spielen wir jetzt auf Board Game Arena halt nur noch damit. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber an sich ist es schon ein gutes Spiel. Nur es hat manchmal eben diese Spielrunden, wo ich mir denke, ach, ich könnte jetzt auch meinen Tag besser verbringen.
Ja, ich kann nachvollziehen, dass das Spiel frustrierend sein kann. Ich glaube, es war aber auch super wegbereitend, dieses Spiel. Also dieses Tag-Sammeln gibt es jetzt auch in jedem zweiten Spiel mittlerweile, oder?
Es gibt es sehr oft auf jeden Fall, ja. Ja, das stimmt. Arche Nova ist ein großes Beispiel.
Genau, ich glaube, Arche Nova konnte gar nicht existieren ohne Terraforming Mars. Das hat so viel davon gelernt, im positiven Sinne.
Ja, das Teil platzieren und so.
Ja. Also, sehr wegweisendes Spiel. Sehr cool.
Es hat ja schon, der Kiosk-Mechanismus ist ja theoretisch auch, dass ich lege was an Wasser dran und kriege Geld dafür.
Ja. Ich glaube, Earth hat das auch mit diesem Text dann übernommen und
Richtig.
Ja. Jedenfalls ist das meine Nummer 2, obwohl sie auch auf Platz 1 hätte sein können. Ja.
Ja, ich hätte jetzt noch eine Nummer 1 und danach habe ich noch eine Honorable Mention, die eigentlich auch auf Platz 4 hätte stehen müssen, wenn das okay für dich ist.
Erlaube ich heute, wenn ich jetzt sofort raten darf, was dein Platz 1 ist, bevor du irgendwas sagst.
Okay.
Nemesis.
Alter, Vater, wie kann man so gut sein? Ja, ich habe auch gar nichts über dieses Spiel gesagt. Wie kann man so krass sein?
Tja.
Ja, Nemesis ist absolut richtig. Meine Nummer 1. Hätten wir mal vorher nicht drüber gesprochen.
Doch, das wäre mir auch so irgendwann klar geworden, hoffentlich im Laufe des Abends.
Ja, Nemesis, mein Cypher-Spiel, schlechthin. Wir sind eine Crew, kooperativ oder semi-kooperativ, wie man auch immer möchte, sind wir unterwegs und wir müssen dieses Raumschiff sicher zur Erde bringen. Und wir werden irgendwann, während wir versuchen, dieses Raumschiff zu reparieren, von Aliens angegriffen. Und jeder Schritt könnte der letzte sein, denn die Aliens reagieren auf jedes Geräusch und das Gehen durch dieses Raumschiff erzeugt nun mal Geräusche. Aber Achtung, es könnten auch Imposter unter uns sein, die nicht vorhaben, dieses Raumschiff sicher zur Erde zu bringen, sondern vielleicht abstürzen lassen oder zu einem ganz anderen fremden Planeten. Oder sie haben einen Auftragsmord vor, der nur dafür sorgen muss, dass ein bestimmter Spieler nicht lebend ankommt. Und. Es gibt unzählig viele Möglichkeiten, dieses Spiel am Ende für dich zu entscheiden. Und das Wichtigste, es ist eben ein kooperatives Spiel, deswegen können mehrere Spieler gewinnen, aber auch alle verlieren und alle gewinnen. Es kann einer gewinnen, zwei gewinnen oder alle oder keiner. Das ist immer super spannend, was die anderen Ziele sind. Und das Wichtigste in diesem Spiel ist echt dieses Trash-Talken. Wenn man von Anfang an sich nicht vertraut, dann ist das Spiel gut. auch wenn man eigentlich alle lieb ist, alle spielen auf der guten Seite, aber alle können sich einfach nicht sicher sein, dann ist das Spiel extra gut.
Ich würde es ja wirklich gerne mal spielen. Klingt so cool. Es gibt so viele Freunde, die große Fans sind. Ich bin auch ganz verwirrt, warum es so viele Versionen gibt, weil es gibt ja jetzt schon wieder dieses Nemesis Retaliation neu.
Genau.
Und es gibt aber auch schon drei andere Versionen, glaube ich.
Also zwei.
Ich bin super verwirrt.
Also, es gibt drei Versionen. Genau, das ist immer eine andere Map quasi. Ne? Einmal das normale Nemesis, dann Lockdown und Retaliation.
Aber die verkaufen ja ein ganzes Spiel und nicht nur eine Map als Erweiterung.
Ja, das hat immer andere Leute. Das, du musst dir vorstellen, es gibt ja Alien 1, 2, 3. Und ja. Andere Leute, andere Aliens und dementsprechend auch hier das eben andere Boxen. Ne? Immer noch so ein bisschen andere Mechaniken mit eingebaut. Ich kenne nur tatsächlich das Base Game bisher und eine Erweiterung. Die haben wir einmal gespielt, hätte ich gerne gehabt, noch mehr damit mich auseinandergesetzt. Die erste Erfahrung war nicht ganz so gut mit dieser Erweiterung. Lief zu gut für uns, sage ich mal. Also dieses Böse, was dann darin vorgestellt wurde, war irgendwie egal. So.
Nicht spannend genug, okay.
Ja. Ja, mal schauen. Ich hätte auf jeden Fall gern noch mehr Interesse daran, mich da mehr zu befassen mit.
Ja, ja. Ja, müssen, würde ich auch, ich würde gerne mitmachen, sagen wir mal so. Sieht sehr geil aus.
Ja, aktuell ist noch mein Fokus auf This War of Mine, da haben wir noch nicht ganz alles fertig, deswegen Nemesis vielleicht danach. Ja.
Also jetzt darfst du auch bei mir Platz 1 raten, bevor ich irgendwas sage. Das ist nicht Nemesis.
Ach, du ahnst es nicht. Dune Imperium, Dune Uprising.
Richtig. Ja.
Geil.
Woher wusstest du das, ohne dass ich irgendwas gesagt habe?
Geil, ich bin einfach ein Gott.
Also wir haben es schon vorgestellt, Dune Imperium. Für mich die Uprising-Version ist nochmal einen Tacken besser. Es ist,
ich hätte es tatsächlich andersrum gedacht bei dir.
Ah ja, ja, nee, ich glaube, Dune Imperium, ich kann einfach verstehen, dass es das bessere Design ist. Also Dune Imperium Uprising oder das normale auch, sind einfach irgendwie die faireren Spieler, also Spiele. So in Terraforming Mars ist nochmal zu viel Glück.
Ja.
Und Dune Imperium ist einfach, it's a genius. Also ich wüsste nicht, wie man es verbessern könnte, das Uprising-Ding. Das ist einfach Peak.
Ja, ich bin froh, dass du es hast, da muss ich es mir nicht zulegen.
Das ist für mich so das einzige Spiel, wo ich einsehen kann, okay, kann man schon mal 10 von 10 sagen. Es gibt selten.
Ja. Aber was würdest du sagen zu Nemesis?
Ja, es gibt, muss ich halt noch kennenlernen, ne?
Ah, da ist der Haken. Kannst du mit auf die Liste schreiben?
Ja, genau. Ich tracke Spiele, die Patrick hat, die ich noch spielen möchte. Und die ist lang und Nemesis ist auch da.
Ja,
genau.
Mal schauen.
Also für diejenigen, die den Unterschied nicht kennen, also Dune Imperium, es gibt mittlerweile, glaube ich, 3 Erweiterungen und eine davon sagen Leute so, die muss man fürs Balancing mit reinnehmen.
Rise of X.
Genau, richtig. Und Dune Imperium Uprising hat mittlerweile auch eine, aber die funktioniert standalone auch schon sehr, sehr, sehr gut.
Bloodlines.
Genau, richtig. Und Dune Imperium Uprising funktioniert auch ohne ganz schön und hat schon ein paar Mechaniken noch mehr drin, die das Spiel halt balancen, wie Sandwürmer und Spione. Spione erlauben dir zum Beispiel, auch wenn jemand anders schon irgendwo steht, da trotzdem noch deinen Worker hinzustellen. Und dann muss man das eben vorher buchen und kann dann seine Strategie eben auch ausführen und nicht geblockt werden an der Stelle.
Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, meine epische Erfahrung auch, dieses Spiel Uprising dann zu 6, war schon ein geiles Ding.
Ich glaube, das wünsche ich mir dieses Jahr zum Geburtstag übrigens nochmal. Du kannst dich schon mal vorbereiten.
Ja, ich freue mich.
Sehr schön.
Ich freue mich wirklich.
Ja, also ich sowieso. Also jetzt, yes, nice.
Ja. Ist ja auch Dune auf meiner Platz 2. Was soll da schief gehen, ne?
Ja, sehr schön.
Ja. Herrlich. Dann haben wir, glaube ich, alle Spiele erwähnt. Jetzt kommen wir noch zu meinem Honorable Mention.
Mhm.
Und zwar ist das Knee Deep in Hexes von Till 5am.
Nie gehört.
Okay. Ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Und das ist so ein bisschen an Command & Conquer angelehnt. Also ein 1-gegen-1-Battle. Mhm. Wir versuchen eben die unterschiedlichsten Panzer, andere Fahrzeuge, whatever, zu bauen auf diesem Planeten, müssen dafür aber eben Energiegeneratoren basteln, damit wir genug Energie haben, um unsere Fahrzeuge zu bewegen, und andere Ressourcensammler für uns. Ja, und das machen wir so Stück für Stück und irgendwann kommt es eben zur Schlacht. das Ziel des Spiels ist es eben, die gegnerische Basis zu eliminieren. Oder wenn x Fahrzeuge auf dem Friedhof sind, ich glaube, es sind 10, dann wird geguckt, wer hat mehr Schaden genommen, also die höherwertigen Fahrzeuge eben auf dem Friedhof, dann hat die Person verloren. Ja, und ein Kampf ist aber sehr, sehr cool gemacht. Und zwar ist es auch so ein bisschen asymmetrisch, jeder hat so sein eigenes Kartendeck und die Anführer sind nochmal alle so ein bisschen anders, haben unterschiedliche Startvoraussetzungen, haben unterschiedliche Fähigkeiten nochmal dabei. Und ein Kampf ist dann auch wirklich immer, ich greife jetzt hier in dieser Zone an. Das ist dann so ein Stern oder so ein Stern mit drei Zacken, sage ich jetzt mal. Das sind auch immer Hexagone, auf denen man den dann legt. Das sind dann drei Felder, die man markiert und jedes Feld gehört zu einem größeren Bereich. Und diese drei Bereiche sind dann quasi mit im Kampf drin. Mhm, ja. Und dann legst du dich schon mal fest. Mit diesen Leuten, die du jetzt in diesen Kampf reingeschickt hast, musst du dann halt klarkommen, während der andere noch mal einen kompletten Zug Zeit hat, sich vorzubereiten auf diesen Kampf. Mhm. Der kann dann noch mal alles reinschicken, worauf er Bock hat, was er eben kann. Und dann kommt es zur Schlacht. Es werden Karten ausgespielt, noch mal so ein bisschen mit Blöffen so. Welche Karte möchte ich jetzt spielen? Wie viele Karten kann ich spielen, möchte ich spielen? Und dann wird eben aufgedeckt und dann geht der Kampf so oder so aus. Und du kannst direkt danach, oder wenn du den Kampf auslöst, kann ich direkt danach nochmal einen Gegenschlag auslösen. Und dann ist es so ein kleines Hin und Her die ganze Zeit, so dass man dann nicht mehr. Das ist halt wirklich ein sehr eindrucksvolles Kampfspiel. Ich stehe ja nicht so auf diese Kriegsspiele, aber in diesem Fall macht es doch sehr, sehr Bock, weil es immer wieder ein direktes Hin und Her ist und sehr, sehr spannend, wer jetzt tatsächlich am Ende die Nase vorne hat.
Cool, cool. Das klingt auf jeden Fall auch echt spannend dann. Und geht mir oft auch so, also diese kampfdirekten Kriegsspiele und so, sind immer so, aber es kann dann auch sehr spannend sein, wenn das Spiel gut gemacht ist.
Ja, es ist das erste Spiel von dem Verlag. Gefällt mir sehr gut. Till5M heißt der Verlag. Knee Deep in Hexes, das Spiel. Die Second Wave wird jetzt gerade ausgeliefert. Die Erweiterung habe ich leider noch nicht. Muss ich mir noch zulegen. Aber ja, ich habe Bock. Das zweite Spiel ist auch schon auf dem Weg. Kickstarter ist durch. Quartz heißt, das ist ein Capture the Flag-Spiel. Kennst du das?
Nee, kenne ich nicht. Also Capture the Flag kenne ich, aber das Spiel kenne ich nicht.
Ja, gut. Geht mir jetzt um den Mechanismus. Super funny. Können wir auch mal drüber reden. Zu gegebener Zeit.
Hier ist gerade noch eine. Ja,
für alle, die noch mehr zu Knee Deep in Hexes eben erfahren wollen, ich gebe mal den Link nochmal vielleicht auch in die Shownotes rein. Und zwar in unserer dritten Folge, Thema oder Mechanik heißt die. Da haben wir ein Interview geführt mit dem Autoren. Und,
wie cool.
Da könnt ihr nochmal reinhören.
Das klingt sehr cool.
Ja, ich bin fertig.
Wir sind nämlich gerade noch News untergekommen, nachdem ich dieses Spiel gerade gegoogelt habe, ist mir eine Werbung untergelaufen und zwar läuft gerade zu Andromeda's Edge, eins der Spiele, die hier als Sci-Fi-Spiele genannt wurden eingangs, ein Kickstarter für eine neue Erweiterung. Aber ich kenne das Spiel nicht, deswegen kann ich die gar nicht gut beschreiben. Aber für die Leute, die Andromeda's Edge kennen, könnte das natürlich relevant sein und coole News sein. Läuft noch 8 Tage, beziehungsweise wenn diese Kickstarter-Episode dann, diese Episode hier launcht, 4 Tage.
Diese Kickstarter-Episode.
Der Kickstarter läuft noch 4 Tage dann für die, wenn ihr es sofort am Release-Tag hier hört heute. Ja.
Jetzt wissen alle, wann wir aufgenommen haben. Toll.
Verdammt.
Mann.
Ist doch geheim.
Ja. Cool. Dann it's a rap, oder?
It's a rap, sage ich immer. Yo, yo, yo.
Aber irgendwas vergessen. Nee, ne?
Ich glaube, das waren coole. Und ich finde das immer so überraschend. Wir sind beide so Leute, die von sagen würden, boah, Sci-Fi-Spiele spielen wir eigentlich gar nicht, kennen wir eigentlich gar nicht.
Ja.
Und jetzt hatten wir ja doch einige, die echt wir sogar mögen und cool finden, sogar teilweise richtig
und
gut.
Und nur eine Überschneidung auch, ne?
Ja, also scheinbar kennen wir ja doch viele und mögen sie gerne, aber die Welt ist halt so groß. Und es gibt halt so große Sci-Fi-Nerds, dass man sich da irgendwie raushält. Keine Ahnung.
Ja. Lass mal die anderen machen.
Genau, so ist es.
Ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche. da geht's endlich wieder los. Quiz-Time, da freue ich mich jetzt schon mega drauf, auf die Aufnahme.
Darf man das Thema erfahren? Ich weiß es nämlich selber noch nicht und ich weiß nicht, ob das ein zu großer Spoiler ist.
Du weißt das Thema nicht? Steht doch in unserer WhatsApp-Gruppe.
Sag mal.
Das Thema sind Dungeon-Crawler-Spiele. Ja, also da kann alles Mögliche rund um das Thema Dungeon-Crawler-Spiele eben auftauchen. Ja, und unter anderem ist eben Captain Carajo, ein treuer Zuhörer der ersten Stunde, auch mit dabei. Und der Pierman ist wieder zu hören, da freue ich mich sehr drauf. Er ist endlich mal wieder da. Und wer ist noch dabei? Der Playing Chiller, der Mark, ist dabei. Und wen haben wir noch am Start? Boah, ich muss meine Liste mal im Kopf haben. Diesmal ist Achim ist nicht dabei, nein, nicht Moritz meine ich natürlich. Diesmal ist Moritz nicht in diesem Quiz dabei. Dustin wird auch nicht dabei sein. Mhm. Ja, wir sind auf jeden Fall 4 Leute. Du bist nicht dabei, ne?
Nee, ich bin diesmal nicht dabei.
Okay, dann schauen wir mal, was das so ergibt.
Klingt auf jeden Fall nach einer ganzen Menge Spaß.
Ja, ich habe auf jeden Fall Spaß dabei. Ich freue mich jetzt schon, wie die Leute antworten werden. Ich habe da so ein paar lustige Sachen mir schon rausgesucht. Es ist sehr, sehr funny, sich da auf sowas vorzubereiten. Ja.
Ich bin gespannt, ich werde auf jeden Fall reinhören.
Sehr gut. Dann freue ich mich auf die nächste Folge und auf deine Meinung vor allem. Dann hören wir ja dann vielleicht in der übernächsten Folge wieder.
So machen wir es.
Perfekt.
Alles klar. Ich wünsche allen Hörern noch eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
Ciao, ciao.